zweimal 60 Minuten, 2-1 gewonnen, alle Beteiligten.
Oh, da klingelt's, meine Damen und Herren.
Ich habe sofort weggedrückt, weil das Schicksal der SGD liegt mir auch näher als dieser Anrufer.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Die Leitung steht und in der Leitung, ich freue mich sehr, die Bahn war pünktlich, ist Tino Meyer, der Sportchef von sächsische.de. Tino, einen schönen Tag.
Fast hätte ich gesagt, 1-2 Bahne frei, wo du gesagt hast, die Bahn war pünktlich. Aber erstens ist kein Winter mehr, wir haben ja Frühling, ne? Wir haben jetzt auch Sommerzeit, es wird warm, hell und überhaupt. Und ich bin natürlich heute den ganzen Tag in Dresden gewesen, bin mit dem Rad angereist. Jens, ich war super pünktlich.
Das freut mich. Tino, wichtig, fieberst du mit Timmy mit? Also nicht Tim Schreiber? Tim Schreiber war übrigens in Madrid, habe ich gesehen, sondern mit dem Wahl.
Ich dachte bei Timmy, du meinst unseren Kollegen der Bildzeitung, ja, Tim Schlegel.
Der wird wirklich Timmy genannt.
Genau, deswegen wusste ich gerade gar nicht, seitdem da Vergleiche mit dem Wahl herhalten müssen, wusste ich jetzt nicht.
Aber nein, du hast mitbekommen, dass der Wahl,
natürlich.
Und ich glaube, die Emotion wird noch größer, wenn das Tier dann einen Namen bekommt. Dann haben die Menschen noch eine engere Verbindung. Ich weiß nicht, hattest du mal ein Haustier?
Nein, mein Bruder hatte eins. Ich habe es mit Tieren, also zur vollständigen Geschichte gehört ja, dass die Schlange, der ein oder andere Stammhörer wird sich erinnern, an 2-3 Folgen zuvor, dass die Schlange nur die Krönung allen Übels ist.
Du kannst mit Tieren gar nicht?
Nee.
Och, der Elefant im Zoo, der Löwe, der Tiger. Ich sag mal, Safari in Afrika, da würdest du sagen, naja, ich ziehe ein Läufchen 20 Runden ums Hallensteinstadion vor.
Da müssen wir unterscheiden. Du hast ja vom Zoo gesprochen. In den Zoo gehe ich schon, weil da ist ja, das ist ja dann auch immer oft ein Kritikpunkt am Zoo, eine Barriere dazwischen, zwischen Tier und mir. Da fühle ich mich sicher. Safari, das hast du ja auch gerade gesagt. Da wird es schon schwieriger, weil Tiere werden zwar artgerecht gehalten, ne? Sie können halt rumspringen, wie sie wollen. Das ist aber die Gefahr für mich. Da komme ich mit meinem Sicherheitsbedürfnis und mit meiner Komfortzone arg in Probleme. Und das fängt dann eben leider auch bei Haustieren an.
Wahnsinn. Also ist ja das Schicksal von dem Wal, also von Timmy, jetzt quasi Wumpe.
So hart würde ich es nicht ausdrücken, aber das Schicksal der SGD liegt mir näher.
Oh, da sammelt er Sympathiepunkte, da sammelt er Sympathiepunkte. Wenn dir das Schicksal der SGD näher liegt, dann liegt es dir wahrscheinlich näher auch als unserem Ministerpräsidenten. Ich habe ja überlegt, ob wir das Thema, ob man dazu überhaupt was sagen kann in den heutigen Zeiten. Also er hat ja wohl bei euch in dem Interview, also ich hatte kurz Schnappatmung, als ich das Zitat gelesen habe. Ich lese am liebsten, dass RB Leipzig gewonnen hat. Ja, Dynamo Dresden kann auch gewinnen. Aber RB ist schon cool. Und Hansa Rostock in der ersten Bundesliga, das wäre auch nicht schlecht. O-Ton, Zitat, der Ministerpräsident von Sachsen. Ich sag ganz ehrlich, das ist pures Wählergold. Aber ich beurteile Politiker nicht nach ihrem Fußballgeschmack. Da kann jeder halten und tun, was er will. Und es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel Kuddeln gerne essen. Und die verurteile ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das so als Politiker und als Ministerpräsident von Sachsen so gesagt hätte.
Da bin ich bei dir, Jens. Vor allen Dingen war die Frage, ich habe das zufällig live gehört, das war der so ein Talkformat, ein neues Talkformat, reden wir über Ostdeutschland, mit der Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und eben dem sächsischen Ministerpräsidenten.
Vielleicht
Michael
wollte er sich da einkratzen bei deswegen, der Manu.
Deswegen die Ecke mit Hansa Rostock, das ist die Erklärung. Und die Frage, auf die er dann geantwortet hat, war, was würden Sie denn gerne in der Zeitung lesen? Es war also durchaus ergebnisoffen. Er hätte auch sagen können, dass die Elbwiesen so schön grünen oder dass
es Benzin wieder günstiger wird.
Auch das, oder wenn wir Heimatgefühle erzeugen wollen, dass es im Zittauer Gebirge bald einen neuen Wanderweg gibt. Was auch immer, dass er
oder dass die Carola-Brücke bald wieder eröffnet wird.
Du siehst, uns fallen spontan viele gute Vorschläge ein. Ich war auch erstaunt, dass seine erste Reaktion nach einer kurzen Überlegenspause RB Leipzig war. Und ich war dann ein bisschen irritiert, als er von cool sprach. Das hat selbst mein Fußballgefühl etwas gestört. Da hatte ich so einen Magenkrummeln, dachte ich, RB und cool, weiß ich jetzt gerade nicht.
Du glaubst gar nicht, ich hatte ja das Zitat einfach mal so in den Raum gestellt, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Also, wie gesagt, Ich find's spannend.
Vielleicht muss man auch als Ministerpräsident manchmal Reizpunkte setzen. Vielleicht war das Absicht. Ich weiß es nicht.
Ja, George Orwell hat mal gesagt, Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen.
Und da hast es, Jens. RB ist ein cooler Verein. Da hast es.
Harter exklusiv, würde ich sagen. Lass uns mal über den für den Ministerpräsidenten nicht ganz so coolen Verein sprechen. Das ist ja unser Hauptbild. Aber ich finde Dynamo obercool, muss ich sagen. Und das seit vielen Jahren. Mit allen Facetten, die dieser Verein mitbringt. Und es macht jede Woche aufs Neue Spaß, über diesen Verein zu sprechen. Und du glaubst gar nicht, ich freue mich wie Bolle auf diesen Samstagabend. Ich weiß, dass viele im Osterurlaub sind und sagen, oh, wir können nicht dabei sein. Und Hertha BSC, dieses Heimspiel, ist ja definitiv ein Saisonhighlight. Aber der Termin ist trotzdem geil. Samstagabend. Alle gucken auf dich am Samstagabend. Und das ist quasi, wie Wetten, dass für die Ossis.
Kann man so sehen. Und Jens, von wegen Effekthascherei und Sympathiepunkte sammeln, als ich gesagt habe, dass mir das Schicksal der SGD näher liegt als das unseres niedlichen Wals Timmy. Ich fahre extra erst am Sonntag in den Osterurlaub, damit ich am Samstagabend noch im Stadion dabei sein kann. Und sag jetzt nicht, dass mir die SGD egal wäre. Sag das bitte nicht.
Nö, das sag ich nicht.
Werbung.
Bei unserem Exklusivpartner Radeberger gibt's den Blick hinter die Kulissen. Bei einer Brauereibesichtigung in Radeberg lässt sich die Kunst des Bierbrauens hautnah erleben. Die Führungen finden von Dienstag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr statt, ausschließlich nach Voranmeldung. In rund 2 Stunden geht es durch die Brauerei inklusive Verkostung von Radeberger Pilsner und Zwickel sowie einer kleinen Überraschung für jeden Gast. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets gibt es ab 17 Euro für Erwachsene. Alle Infos und die Buchung findet ihr unter radeberger.de. Wollen wir, bevor wir in unsere Runde gehen, ich glaube, in unserer Runde sind die Erkenntnisse aus dem Testspiel jetzt eher überschaubar. Deshalb lass uns mal ganz kurz über das Testspiel vom Donnerstag sprechen. 2:1 gegen den tschechischen Erstligisten Mladá Boleslav.
Ja, wir haben trotzdem gegen Erstligisten gespielt, also schon auch Qualität auf der anderen Seite. Und dann haben wir vielleicht nicht den Passrhythmus, nicht die Durchschlagskraft gehabt, auch gerade im letzten Drittel, wenn wir Tiefe hatten, haben wir sie nicht bespielt, wenn wir Tiefe hätten geben können, haben wir sie nicht belaufen so, und da hast du schon auch gemerkt, dass der ein oder andere vielleicht nicht den Rhythmus hatte, aber haben auch sehr, sehr wenig zugelassen, gerade die ersten 60 Minuten, glaube ich, waren wir sehr stabil und haben trotzdem unsere 3-4 guten Momente, ganz zu Beginn eine gute Chance von Duffy, wo wir über rechts durchbrechen, also die will ich nicht vergessen, da kannst du auch sehr früh 1-0 führen und Gegner sehr kompakt, trotzdem viel Kontrolle gehabt übers Spiel und dann, das meine ich mit der Art und Weise, die ist manchmal vielleicht sogar wichtiger.
120 Minuten. Es war kalt und frisch. Und ich sagte, über weite Strecken hat mich der Fußball jetzt auch nicht unbedingt erwärmt. Wie so ein warmer Mantel oder so ein Schal. Und ich hatte nochmal wirklich die Winterjacke rausgeholt und die Mütze.
Wie war dein Eindruck? Ich habe es ja nur gelesen in meiner warmen Stube ohne Schal.
Ja, mit dem schönen Tee und da hast du es dir gemütlich gemacht.
Hab dann gelesen, XXL-Test, 2x60 Minuten, 2:1 gewonnen und dieses Gegentor hat wieder am meisten gestört, war so mein Eindruck. Ansonsten gilt das, was nach Testspielen wahrscheinlich immer gilt, Hauptsache gewonnen, Hauptsache alle gesund geblieben, Hauptsache so viel wie möglich Spieler, Spielpraxis, hätte man früher gesagt, bei Dynamo muss man sagen, damit überhaupt ein paar Spieler überhaupt mal wieder spielen.
Mhm. Aber es war schon ziemlich highlightarm, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Naja, was erwartet man auch so von so einem Test halt? Ja, ein bisschen Bewegungstherapie, klar, irgendwie. Deswegen sage ich, Hauptsache gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie würdest du sagen? Das war ja nun tschechischer Erstligist, Tabellen 13., wie ich von dir in der Vorwoche gelernt habe. Ich übernehme das jetzt ungeprüft. Wie war die Qualität? Sind die besser? Sind die einzuordnen wie ein deutscher Zweitligist?
Ja, aber maximal. Also die haben jetzt auch die Sterne nicht vom Himmel gespielt. Das muss man auch sagen, die haben auch dann durchrotiert. Und es war jetzt keiner von denen dabei, wo du gesagt hast, oh, da hast du jetzt schon mal 5-mal dessen Namen gehört. Ja, es war so ein typisches Testspiel, wo ich auch Thomas Stamms Intention verstehe, dann natürlich allen viel Spielzeit zu geben, deshalb 2x60 Minuten. Aber ganz ehrlich, man hat nach 90 Minuten mal gesagt, ach, wenn es jetzt schon vorbei wäre, wäre auch nicht weiter schlimm. So, na klar, die Intention ist, den Spielpraxis zu geben. Jakob Lemmer hat das Spiel für mich ein bisschen schöner dargestellt, als es für mich war.
Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, eigentlich ein solides Spiel, haben gegengehalten. Es ist nicht immer so leicht, dann richtig sich hochzufahren, aber das haben wir richtig gut hinbekommen, eigentlich eine gute Energie gehabt, vorne drauf geblieben, uns dann auch belohnt mit dem Sieg dann und hinten ja nicht viel zugelassen. Ja, ich denke, es war ein guter Test für uns.
Unterm Strich bleibt Sieg, keiner verletzt, aber so richtig aufgedrängt hat sich von den Herausforderern keiner.
Führt mich fast zur Frage, gibt es überhaupt noch echte Herausforderer oder ist der 16-18-Mann-Kader eigentlich abgesteckt?
Geschlossene Gesellschaft?
Nein, nicht geschlossene. Ich glaube, es ist schon eine Pendeltür oder vielleicht auch eine Drehtür, aber die ist schwergängig. Die ist sehr schwergängig.
Aber geölt werden?
Wissen nicht, ob Öl hilft. Aber ich sag mal so, das Spiel gegen Mladá Boleslav hat auf jeden Fall nicht geholfen, dass die Tür durchlässiger wird. Entnehme ich deinen Worten.
Nee, jetzt würde ich sagen, da ändert sich jetzt erstmal nicht so sehr viel. Klar, ein Platz wird frei, weil Stefan Kutschke gesperrt ist, fünfte Gelbe. Och, der Kutsche hätte, glaube ich, am Samstag auch gerne gespielt. Das hat man auch ihm deutlich entnommen. Der war glücklich, der hat sein Türchen gemacht, aber wäre natürlich gerne am Samstag dabei.
Ja, ich habe auch von Toni Leisner schon eine Anrufung bekommen, ob ich keine Lust hätte, gegen Hertha BSC zu spielen. Ich sage, Toni, ich weiß nicht, für wen es besser ist, dass ich nicht spielen kann, ob für dich oder für mich. Nein, Spaß beiseite, das ist die fünfte gelbe Karte, okay, das war dann so schlimm, fand ich das Foulspiel nicht, das Gelbe, aber ich weiß, dass dort in der Zone gelbe Karte verteilt wird. Deswegen war es also wie ein verlängerter Urlaub.
Weil ich gerade Jakob Lemmer dann nochmal angesprochen hatte, wird der Jakob Lemmer der Nico Schlotterbeck von Dynamo Dresden?
Das ist ja ein schöner Vergleich.
Ja, habe ich mir so überlegt, weil das zieht sich jetzt ein bisschen, oder?
Na, ich sag mal so, der Jakob Lemmer hat erkannt, oder sein Berater oder beide, dass er in einer durchaus geschickten Verhandlungsposition ist. Ne? Sein Vertrag läuft aus und er ist so ein Zweitligaspieler oder andersrum, er ist ein Fußballspieler, der bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga zurechtkommt, dass er drittligatauglich sowieso ist. Dann ist er aber auch einer, das haben wir oft genug hier auch angesprochen, der immer so Wellentäler durchschreitet. Der hat immer mal sehr gute Spiele, dann hat er mal wieder 2, 3, 4 Spiele, die sind nicht so prall. Aber für die zweite Liga, für alle Mannschaften ab Platz 10, 11, 13 ist der, glaube ich, ein guter, mindestens Ergänzungsspieler. Und das ist ihm jetzt bewusst geworden. Insofern, da ist es. Du merkst, mir fällt es inzwischen auf, aber es passte so schön in den Satz. Und es geht sowieso immer. Ja, ich weiß. Insofern kann der natürlich herrlich zum VfL Osnabrück auch wechseln, sollten die in die zweite Liga aufsteigen und Dynamo die Klasse doch nicht halten. Mhm. Ich glaube, vom Urempfinden würde er auch hier bleiben. Ihn stört hier nichts. Was er auf keinen Fall will, in die dritte Liga absteigen. Mhm. Und deswegen hält er sich das Türchen gerade ein bisschen offen. Das ist meine Interpretation von dem, was ich da gehört habe.
Mhm. Aber der ist doch hier auch angekommen. Der ist ja auch mittlerweile ein Spieler, die am längsten da sind. Ich glaube, an Jakob Lemmer haben auch viele Freude gefunden. Und willst du dann nicht auch irgendwann sesshaft werden? Oder muss man sagen, okay, bei so einem Wechsel fließt natürlich auch ein bisschen Geld und vielleicht kann man auch ein bisschen was Neues raushandeln? Keine Ahnung.
Ich würde mal ganz puristisch sagen, vor allen Dingen willst du ja so hochklassig wie möglich spielen. Hm. Also als erster Step. Und deswegen denke ich mir, der hat erkannt, der ist für genug Zweitligisten interessant. Ich sag mal, ich meine halt diese Braunschweigs, Münsters, Osnabrück, wenn sie denn hochkommen. Also Truppen, die da wirklich in der zweiten Tabellenhälfte spielen, die jetzt auch nicht das ganz große Budget haben, die aber Zweitligist sind. Und das ist eben der Unterschied. Es ist eben nochmal ein Riesenunterschied, ob du in der zweiten deutschen Liga spielst oder in der dritten. Deshalb glaube ich, da lässt sich das einfach offen. Da fühlt sich natürlich in Dresden wohl. Und ich denke, wenn er ehrlich ist, könnte er sagen, am liebsten ist mir, Dynamo hält die Klasse und ich kriege hier einen neuen Vertrag.
Und einen Stammplatz.
Einen Stammplatz.
Ich glaub, und das hat man nämlich so mit rausgehört.
Auch gerne mehr Geld. Das nimmt wahrscheinlich jeder gern. Da brauchen wir ihm jetzt gar nicht den schwarzen Peter zuschieben. Aber mit dem Stammplatz ist Tatsache ein Ding. Wobei ich da sage, da ist er maßgeblich auch selbst mit für verantwortlich. Weil eben diese Wellentäler immer wieder da sind und sehr, sehr guten Halbzeiten vor allen Dingen. Oft ja auch dann erste oder zweite Hälften folgen, die jetzt nicht so prall sind. Mhm. Und dann ist er halt eben auf einer Position unterwegs. Machen wir uns nichts vor in der Offensive. Da wird eben ab der 60., 70. auch mal getauscht. Und Jakob Lemmer bringt wieder was mit seiner Geschwindigkeit. Der geht eben auch gut als Einwechselspieler ab der 70., weil der dann nochmal richtig auftritt und der Gegner eben doch schon angenockt ist und schon ein paar Kilometer an Beinen hat.
Und weil er eben auch was hat, diesen direkten Zug zum Tor. Also der schnickt dann nicht nochmal rum, sondern der will dann auch mal den Abschluss suchen. Das gefällt mir bei Jakob Lemmer. Wirklich, dass der auch mal sagt, okay, Kategorie Distanzschuss. Also der es auch mal aus der Entfernung versucht und auch mal sagt, okay, man muss es mal direkt zum Tor versuchen. Klappt nicht immer, klappt aber manchmal.
Ich nehme mal einen Vergleich, Niklas Hauptmann, da haben wir, glaube ich, vor der Saison gesagt, der muss jetzt den nächsten Schritt machen in seiner Entwicklung. Und den hat Niklas Hauptmann gemacht, den Schritt hin zum Führungsspieler. Und bei Jakob Lemmer, der muss jetzt mal den Schritt machen zu einem 90-Minuten-Spieler. Mhm. Und zu nicht nur einmal 90 Minuten, sondern drei, viermal 90 Minuten in Folge. Dann ist er ein sehr, sehr wertvoller oder noch wertvollerer Zweitligaspieler. Das Potenzial mit seiner ganzen Spielanlage, mit seinen ganzen Fähigkeiten, das bringt er allemal mit. Das ist gar keine Frage.
Ich denke, jeder weiß, dass ich mich hier wohlfühle in der Stadt und in einem Verein, in der Mannschaft. Ich bin jetzt schon einige Jahre hier und ja, habe mir hier was aufgebaut, auch ein Umfeld aufgebaut. Aber jetzt kommt so die Crunch-Time und die wichtigen Spiele. Und da ist jetzt, ja, muss erstmal der Fokus drauf sein. Im Moment ist es so, dass ich nicht jedes Spiel mache von Anfang an, was mein Anspruch ist. Und ich denke, zu spielen ist einfach am wichtigsten. Klar fließt das auch dann mit ein, wenn man denkt, vielleicht wird gerade auf jemand anderes gesetzt, einen anderen Spielertyp auf meiner Position, macht man sich natürlich dann schon Gedanken, wie es dann aussieht, vielleicht in der nächsten Saison. Das fließt schon alles mit ein. Ja. Ich will auf jeden Fall zweite Liga spielen, das ist klar, so hoch wie möglich. Ich denke, ich habe gute Jahre hier gehabt, in der dritten Liga, wir sind hochgegangen, hier in der zweiten Liga gute, ja, ich selbst gute Spiele gehabt. Ich denke, ich kann da auf jeden Fall gut mithalten und ja, habe mich dahin entwickelt, dass ich schon sagen kann, dass ich zweite Liga spielen möchte.
Dann noch eine Personalie. Dynamo hat seit einer Woche einen neuen Kaderplaner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht über die Nachricht der Sportgemeinschaft. Stefan Engels übernimmt das Amt jetzt mit dem heutigen Tag, mit dem 1. April. Kommt von 1860 München, 35 Jahre, hat zuvor schon als Chefscout bei Rot-Weiß Oberhausen und eben beim SC Verl gearbeitet. Verl finde ich ja so ein bisschen Aktion Perlensucher. Also dort, wo du versuchen musst, okay, schöne Transfers hinzubekommen, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Und das ist dem SC Verl hin und wieder gelungen. Sicherlich auch unter Stefan Engels. Paul Wagner hat dafür der SGD verlassen, hatte den Job 2 Jahre inne. Der 27-Jährige ist oft als großes Talent in der Szene beschrieben worden. Hatte immer sicherlich einen anderen Ansatz, den Ansatz datenbasiert Scouting zu betreiben oder hauptsächlich Scouting zu betreiben. Ich glaube, Engels ist wieder jemand, der häufiger ins Stadion oder auf den Sportplatz gehen will und sich die Leute angucken will. Und ganz ehrlich, wenn man beide hätte haben können, wäre das, glaube ich, sehr, sehr gut gewesen, weil ich finde, die Mischung macht's. Du musst, wenn du einen Fußballer willst, den unbedingt gesehen haben, ist meine Meinung. Weil du musst gucken, wie agiert der auf dem Feld. Auch mal live sehen. Wie unterhält er sich mal mit einem Trainer im Spiel? Wie agiert er mit seinen Teamkollegen? Wie reagiert er auf bestimmte Situationen? Und das kannst du nicht nur von Daten oder von Videos sehen. Ist meine persönliche Meinung. Weil wenn du scoutest, und wir haben ja oft auch die Scouts bei uns im Stadion sitzen, die gucken dann genau auf einen Spieler. Die gucken manchmal gar nicht so auf das Spiel, sondern gucken, wie reagiert der, was macht der, und da machen die sich ihre Notizen.
Ich bin da komplett bei dir. Für mich ist auch die Frage, warum es kein sowohl als auch gibt. Die könnte uns Dynamo wahrscheinlich ganz klar beantworten und wahrscheinlich könnte sie Paul Wagner noch klarer beantworten.
Warum ganz kurz, vielleicht ist es für ihn, ich weiß es gar nicht, aber mit 27 sagt er, na, es ist vielleicht, könnte so eine Degradierung sein, wirklich, das ist jetzt von mir rein interpretiert, dass er sagt, okay, der Neue ist jetzt der Kaderplaner, vielleicht hätte man den Posten aufteilen können, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite sage ich mir, mit 27 bist du noch so jung. Und mit 27 habe ich noch quasi Schwamm gespielt. Ich habe versucht, viele Dinge aufzusaugen und da war ich auch noch nicht bereit, Führungsaufgaben zu übernehmen, sondern da wollte ich vor allen Dingen lernen. Und da war es mir auch egal, ob ich eine Position habe oder nicht. Aber es macht natürlich was mit dir, wenn du schon einen Posten hast. Und für die Außendarstellung wirkt es dann so, okay, der ist irgendwie runtergerutscht. Aber das hätte man sicherlich, wenn Paul Wagner gewollt hätte, auch cool kommunizieren können.
Ich bin komplett bei dir und all das, was du sagst, dem würde ich mich anschließen und ganz vieles mit einem Fragezeichen versehen. Und das ist Tatsache mein Eindruck. Ich war letzte Woche auch überrascht, als die Meldung kam. Und letztlich bleiben bei mir mehr Fragen als Antworten, nämlich ganz viele, die du gerade gestellt hast. Warum gibt es kein beide zusammen? Wollte Paul Wagner nicht ins zweite Glied? Ist es überhaupt das zweite Glied? Wollte Dynamo vielleicht Paul Wagner nicht mehr? Hat da jemand Forderungen gestellt, die andere Seite nicht erfüllen konnte, wollte? Hat Paul Wagner vielleicht gedacht, der nächste Schritt hätte Geschäftsführer sein müssen? Das sind alles jetzt wirklich Fragen, die ich mir in echt stelle und wo wir bei Paul mal nachfragen müssten und im Zweifel auch bei Dynamo, um da Antworten zu kriegen, weil ich bin komplett bei dir. Die Personalie insofern überraschend, weil Paul Wagner uns ja monatelang, jahrelang als das große Top-Talent angepriesen wurde und das dem ja auch hat Taten folgen lassen und er ja sogar kurzzeitig, vielleicht auch bloß in den Medien, als möglicher Sportchef nicht gehandelt, aber man namentlich genannt wurde. Als Dynamo einen Nachfolger für Thomas Brendel suchte, fiel meines Wissens auch schon mal der Name Paul Wagner, was zweifellos zu früh gekommen wäre und was vielleicht oder ganz wahrscheinlich auch gar nicht seinem Jobprofil entspricht. Der komplette Abschied, der überrascht jetzt aber schon, weil da geht auf jeden Fall jemand, der vom Scouting was versteht. Und der natürlich mit seinen 27 Jahren noch entwicklungsfähig ist. Die Frage ist, wer wollte da nicht mehr oder wollten am Ende beide Seiten nicht mehr? Weil wenn beide Seiten gewollt hätten, hätten sie, glaube ich, auch eine Lösung gefunden.
Punkt. Das ist dann so. Aber manchmal ist ja eher auch so, dann sagt man sich, okay, es funktioniert nicht mehr und wir müssen uns trennen.
Punkt. Da sage ich jetzt Punkt, genau.
Dann lass uns über Hertha reden und über diesen Samstagabend, der vor uns steht.
Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk, powered by Radeberger Alkoholfrei. Gespräche, Meinungen und Analysen rund um Dynamo Dresden mit Trainern, Spielern und Experten. Moderiert von Tino Meyer und Jens Umbreit.
Dynamo geht in die heiße Schlussphase in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sprechen darüber, über die aktuelle Lage bei der SGD und schauen rund um den Traditionsspieltag auch in die Vergangenheit. Das Ganze im Dynamo-Wohnzimmer am 14. April. Um 19.53 Uhr in der VIP-Area im Rudolf-Habich-Stadion.
Alle Infos zu Tickets und zum Livestream gibt es auf schwarzgelbpodcast.de. Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, auf die Leidenschaft.
Dann würde ich sagen, wir sind zusammengeschalten und freuen uns sehr. Und das meine ich doppelt. Lisa de Reuter von den Kollegen von Sky ist bei uns in der Leitung. Lisa, erstmal schönen guten Tag. Wir können sagen, jetzt zu der Zeit, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend euch. Ja, 19 Uhr in Berlin und Dresden.
Wir haben noch dieselbe Zeit. Also wir haben auch beide auf Sommerzeit umgestellt, sowohl in der Hauptstadt als auch in der sächsischen Landeshauptstadt. Und ich habe gesagt, doppelt. Also zum einen ist es schön, die gleiche Runde zu haben, ähnlich wie vor dem Hinspiel. Und zum anderen, wer dir in den sozialen Netzwerken folgt, hat es mitbekommen. OP. Und das war ein Bild, wie hast du geschrieben, naja, man soll nicht nur die schönen Dinge posten. Als man das Bild gesehen hat, hat man gesagt, boah, komm schnell wieder auf die Beine. Und ich bin echt happy, dass es so schnell geworden ist, dass du heute schon wieder bei uns strahlst und in der Leitung bist und hoffentlich die OP gut überstanden hast.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich muss noch sitzen, aber ja, bin sehr, sehr happy, dass alles dann doch viel besser verlaufen ist als gedacht. Also die Prognosen der Ärzte, die sind natürlich dann auch immer ein bisschen großzügiger natürlich, um auch keinen Druck entstehen zu lassen. Aber ich bin von vornherein da reingegangen mit dem Willen, schnell wieder fit zu werden. Und ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, bin natürlich jetzt noch nicht wieder im Arbeitszirkus drin, aber ich hoffe, dass das dann jetzt auch ganz schnell wieder passiert, weil wenn man so 2 Wochen zu Hause liegt, entspricht nicht meinem Naturell, muss natürlich sein, aber ja, vielen Dank auch nochmal an euch und an alle für die vielen, vielen Genesungswünsche, hat mich echt gefreut, weil ja, ich auch viel darüber nachgedacht habe, ob ich es überhaupt posten soll, aber wenn man dann mal so 2,5 Wochen gar nichts macht, fällt es dann schon irgendwie auch auf und deshalb habe ich gesagt, warum eigentlich immer nur aus dem Fußballstadion oder von den schönen und lustigen Momenten posten. Das Leben ist halt nicht immer nur schön und lustig. Und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschlossen, das zu machen.
Ich sehe das ja doppelt. Wir beobachten ja momentan auch Lindsay Vonn. Und ich glaube, die schöpft aus diesen ganzen Mitteilungen, die sie bekommt, aus diesem ganzen Support auch Kraft. Und manchmal hilft das vielleicht auch einem, dass so viele Menschen an einen denken. Also soziale Netzwerke, das wissen wir, glaube ich, alle, haben nicht nur immer gute Seiten. Aber in dem Moment, finde ich, haben sie vielleicht auch mal die Seite, dass sie Kraft spenden und dass sie auch Zuversicht und Optimismus spenden. Und was ich bei dir ganz wichtig fand, war ja auch die Message dahinter. Du hast ja nicht nur einfach diesen Post aus dem Krankenhaus gemacht, sondern du hast auch ein bisschen den erhobenen Zeigefinger. Hey, Vorsorgeuntersuchung, denkt immer schön dran. Und ich glaube, der ist vor allen Dingen auch an deine männlichen Follower gerichtet, denn wir Männer haben es mit der Vorsorgeuntersuchung oder mit dem Gang zum Arzt nicht immer so.
Ja, ich habe das jetzt auch nicht gepostet, weil ich irgendwie Mitleid haben wollte oder weil ich wollte, dass alle sagen, oh Gott, die Arme, was da passiert und irgendwie mich da in meinem eigenen Mitleid suchen wollte, sondern wirklich Gespräche hatte mit Freunden, mit Bekannten, die mich gefragt haben, so, wie ist es dazu gekommen? Und ich sagte, durch eine ganz normale Vorsorgeuntersuchung, weil ich selbst nicht wusste, was los ist. So, ich hatte keine Beschwerden, mir ging's gut. Und ja, das war so ein bisschen der Appell, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, gerade meine männlichen Freunde und Bekannten, die sind alle ganz groß darin, ihr Leben zu genießen. Aber ich habe auch gesagt, ja, der Gang zum Arzt ist nicht immer witzig, aber stellt euch mal vor, wie unwitzig das wird, wenn du jetzt 5 Jahre nicht gehst und damit was gefunden und man kann dir im Zweifel nicht mehr helfen. Deswegen war das eigentlich so, ja, das Hauptthema, ne, dass ich einfach ein bisschen appellieren wollte. Und ich habe tatsächlich schon irgendwie 3-4 Tage nach der OP 3 Kumpels gehabt, die sich wirklich einen Termin gemacht haben. Einer war sogar schon da und hat gesagt, ey, war gar nicht so schlimm. Und weißt du, wie gut ich mich jetzt einfach fühle, dass ich weiß, da ist nichts und jetzt kann der Sommer kommen. Also das war so ein bisschen die Message. Und ich hoffe einfach, ja, dass ich damit ein paar Leute erreichen konnte. Denn Gesundheit, das merkt man dann, wenn man dann hier liegt oder auch im Krankenhaus liegt, ist wirklich das Allerwichtigste.
Und wie gesagt, die Message geht jetzt auch nochmal raus an jeden. Und vielleicht packt man sich auch so ein bisschen an die eigene Nase. Und eigentlich wollten wir ja heute zu viert sein. Aber unser anderes, in Anführungszeichen, Sorgenkind kann nicht dabei sein, Pascal Testroth. Wir hätten nämlich ganz gerne die Bocholter-Gruppe aufgemacht, denn wir kommen jetzt gleich dazu. Beim letzten Mal war Paco dann nach dir im Interview drinne im Hertha-Spiel. Da ging es um die Choreografie, 10 Jahre nach der Elb-Klassiko-Choreografie zum Spiel gegen den ersten FC Magdeburg, Projekt X. Da hatte ich mit ihm gesprochen und da hast du dann dazu gepostet. Und da ist mir das erst aufgefallen. Also das wusste ich ja vorher nicht. Und was mir Paco dann erzählt hatte, deine Tante war die Grundschullehrerin von Herrn Testroth und dein Onkel der Jugendtrainer, richtig?
Ja, und Paco und ich waren auch mal kurz zusammen auf einer Schule und im gleichen
Wahnsinn.
Schützenverein. Ja.
Wie war denn der Paco so im Schützenverein? Jetzt können wir ja drüber reden, er ist ja nicht da. Warum, wissen wir jetzt auch, hat ja auch so einen gewissen Ex-Dynamo-Bezug.
Total, ja. Übrigens war Paco auch schuld daran, dass ich das erste Mal damals bei Dynamo war.
Echt?
Ja, der hat mir ja da Karten besorgt. Das war das legendäre Pokalspiel gegen RB Leipzig. 2016 müsste es gewesen sein. Mit den diversen Dingen aus dem K-Block plus Elfmeterschießen und Sieg Dynamo. So eine Stimmung. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war krass. Nee, und ansonsten war er ja auch früh dann, das war ja dann bei uns in der Stadt auch Thema, so, oh, der trainiert jetzt bei Schalke. Und oh, er kann was draus werden. Ich weiß noch ganz genau, bei den Hallenturnieren, seine Eltern waren immer dabei. Die haben den so krass supportet. Vater und Mutter auch gerne mal mit dem Campingstuhl saßen so dann irgendwie am Spielfeldrand und so. Da kann ich mich wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern. War immer sehr, sehr ehrgeizig. Und ich glaube, ihm war auch sehr früh klar, dass er mit seinem Ehrgeiz auch den Weg dann schaffen wird. Und ja, lustig auf jeden Fall. Und wir haben bis heute immer noch Kontakt sporadisch. Natürlich tauschen wir uns noch viel über Fußball dann auch aus, wenn wir mal quatschen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er hier ist, aber ja, in Sandhausen brennt der Baum. Deswegen müssen wir das vertagen. Alleine deshalb natürlich schon ein weiterer Grund, dass Dynamo die Klasse halten muss, ist ja klar.
Wollte ich auch gerade sagen, dann dürfte Hertha BSC jetzt nicht unbedingt aufsteigen. Dann haben wir es auf jeden Fall in der nächsten Saison. Und der Grund, ja, Lisa hat es jetzt gerade gesagt, da brennt nicht nur der Baum, sondern quasi der ganze Hartwald in Sandhausen. Der Trainer musste heute gehen, Olaf Janssen. unser Olaf Janssen von Dynamo Dresden, Tino.
Wirklich, Jens, jetzt überraschst du mich damit.
Ach, na, du bist doch der Sandhausen-Ultra. Ja, hast du nicht mitbekommen?
Nein, ich wusste nicht mal, dass der Hartwald brennt, aber dass der Olaf Janssen gleich gehen musste.
Ja, ja. 0-2 in Offenbach verloren. Also weißt du gar nichts.
Ich habe mich versucht, ein bisschen frei zu machen vom SV Sandhausen, nachdem ich im letzten Jahr ja so mitgefiebert habe und das dann praktisch für den SV Sandhausen eine Liga tiefer ging. Aber ja, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Und da brennt es natürlich wirklich lichterloh.
Ja, und deshalb steht uns Paco auch nicht zur Verfügung. Aber man sieht, glaube ich, beim SV Sandhausen, diesem Absturz, vor ein paar Jahren noch zweite Liga, dann dritte Liga, jetzt Regionalliga. Ich kenne ja auch Vereine hier in Sachsen, denen Ähnliches blüht. Also, wenn du dann einmal abgestiegen bist in die Regionalliga, um Himmels Willen, oder?
Meinst du zum Frühlingsbeginn, dass die Veilchen blühen, weil du sagst, es blüht hier in Sachsen? Ja. War das der Wink? Aber ich gebe dir recht, Regionalliga ist schwierig. Ich meine, Zwickau hat es vor ein paar Jahren erlebt, die kamen nie wieder zurück. Jena war ja auch schon mal weiter oben. Halle, also gerade Regionalliga Nordost ist ein hartes Pflaster. Und wir wollen mal Aue jetzt mal nichts Schlechtes wünschen, aber wenn die absteigen, und das sieht ganz danach aus, das kann eine Weile dauern, bis die wieder drittklassig spielen.
Dann aber hinein. Hertha bei Dynamo Dresden. Samstag 20.30 Uhr. Besser geht nicht, oder? Also ich sag mal, für uns alle ist der Kar-Samstag quasi wie gemacht.
Ja, das ist ein schönes Osa-Geschenk, glaube ich, für alle Fans. Wir haben ja beim Hinspiel auch gesehen, ja, das war Wahnsinn im Olympiastadion. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich sage ja immer wieder, Dresden ist nicht nur eine fantastische Stadt. Ich bin so, so gerne da. Ich war ja jetzt auch schon tatsächlich in den letzten Wochen einige Male wieder da, sondern auch ein großartiges Stadion. Ich sage immer wieder zu sehr, sehr vielen fußballaffinen Freunden so, ey, ihr müsst irgendwann mal wirklich nach Dresden, weil da fliegen dir teilweise die Ohren weg. Das macht Spaß. Es ist einfach ein geiles Stadion. Die Fans, die sind so laut, die haben Bock. Und ja, das ist schon echt cool. Und ja, ist auf jeden Fall klar, alleine schon von der Stimmung, von den Fans, ein Topspiel-Logo. Und Hertha, gut, sportlich, da werden wir gleich noch drüber sprechen, geht es da jetzt nicht mehr um ganz so viel. Aber für euch, der Abstiegskampf, der wird, glaube ich, bis zur letzten Minute am 34. Spieltag massiv spannend.
Ja, das auf jeden Fall, weil du das Hinspiel angesprochen hast. Vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Stimmungstechnisch sicherlich top, aber das Spiel war ja relativ zügig erledigt. Also frühe Führung von Hertha BSC und spätestens mit diesem Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause war der Drops in der Hauptstadt im Olympiastadion quasi gelutscht. Also wenn ich mich recht erinnere, war das eins der schlechten Spiele von Dynamo Dresden in der Hinrunde. Sie hatten ja auch kaum eine Chance, also ein hochverdienter 2-0-Sieg von Hertha BSC, das war nicht gut.
Ja, das war das Bezeichnende, ne? Dynamo hat auch dieses Spiel nicht hoch verloren, aber das war, glaube ich, eines der wenigen Spiele, wo sie wirklich chancenlos waren. Wo wir wirklich das Gefühl hatten, hier brennt überhaupt gar nichts an für die Hertha. Und es war dann dieses erwartete Fußballfest in der zweiten Halbzeit, war dann eher so ja ein Fest für Berlin, ne? Für Hertha. Also als Dresdner war man dann doch ein bisschen resigniert und hat sich die Hauptstadt danach angeguckt, noch ein bisschen.
Nenne mir mal die drei Spieler aus der Dynamo Anfangself vom Hinspiel, die auch im Rückspiel dabei sein werden.
Tim Schreiber? Oder liege ich da schon falsch? Da
falsch.
Hat Grill schon, ach, da hat Grill gespielt. Siehst du, da geht's schon los. Julian Pauli?
Falsch.
Auch falsch?
War verletzt.
Na, da bleiben nur, wir kommen auf drei.
Wir sind bei drei Spielern.
Kofi Amoako, da bin ich mir sicher. Punkt, ne? Eins.
Ja.
Alex Rosipal?
Ja.
Zwei. Niklas Hauptmann.
Richtig, das sind sie. Aber das ist schon verrückt, oder? Lisa, da hat sich die Anfangself komplett geändert.
Ja, das zeigt aber auch, dass im Winter da einfach einiges passiert ist, ne, bei Dynamo. Also mit Sören Gonter, mit dem ich ja mich auch hin und wieder mal intensiv darüber unterhalte, hat natürlich da nochmal nachgebessert, zumindest jetzt kurz- und mittelfristig. Und der Erfolg gibt ihm recht. Also Dynamo war ja über Weihnachten schon sehr, sehr abgeschlagen und haben trotz guter Spiele auch teilweise in der Hinrunde sich nicht belohnen können. Und das, was da jetzt im Winter passiert ist, ist schon, ja, kann man sagen, Chapeau. Also bezeichnen, ne? Das am Ende wahrscheinlich nur drei Spieler dann in der Startelf stehen werden im Vergleich zum Hinspiel.
Und den Kofi Amoako, den der Tino jetzt gerade erwähnt hat, der soll ja auch bei euch in Berlin in Gespräch sein, jetzt nicht bei Hertha BSC, sondern beim Bundesligisten bei Union Berlin, auch in Hamburg im Gespräch, spielt eine gute Runde, ist ja vor der Saison vom VfL Wolfsburg gekommen, ich höre so Zahlen, 2 Millionen. War ja im Winter schon im Lecce im Gespräch in Italien. Also der hat definitiv seinen Marktwert erhöht. Bin mal gespannt, ob man den halten kann. Wäre das einer für Union?
Es wäre zumindest mal wieder so back to the roots, ne? Dass Union, das war ja so das Erfolgsgeheimnis gerade der ersten Jahre in der Bundesliga, dass sie gerade gute Spieler, Leistungsträger aus der zweiten Liga geholt haben und die dann nochmal weiter aufgebaut haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Option ist. Jetzt sind wir gerade hier, morgen ist der 1. April, also wir haben echt noch einiges zu gehen und Transfergerüchte zu dem Zeitpunkt sind natürlich auch immer wild. Aber grundsätzlich ist es schon so ein Transfer, der zumindest, wenn man auf die letzten Jahre guckt, Union typisch wäre.
Weil wir bei Transfergerüchten gerade sind, ich höre ja, um jetzt zur Hertha BSC zu kommen, Kenneth Eichhorn soll bei Bayer Leverkusen Interesse geweckt haben. Wahrscheinlich nicht nur bei Bayer Leverkusen, sondern auch bei anderen, aber dort soll schon höheres Interesse vorhanden sein.
Ja, wir wissen auch, dass alle Top-Clubs, sogar in Europa, viele ein Auge auf Kenny Eichhorn geworfen haben. 16 Jahre, der hat ja wirklich eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt. Wirklich ein absoluter Leistungsträger mit gerade mal 16 Jahren. Total befreite Spielweise, macht richtig viel Spaß, wirklich ein tolles Offensivspiel. Und das ja kontinuierlich, ne, in den Spielen, die er dann auch gespielt hat. Hertha hat es gut gemacht in der Zeit. Die haben ihn schon abgeschottet von den Medien. Also es gibt bislang kein einziges Interview mit ihm. Natürlich haben wir ihn auch ein paar Mal angefragt. Aber da sind sie wirklich auch im engen Kontakt mit Eltern und Beratern, haben gesagt, so, wir wollen den Jungen jetzt nicht verheizen. Ja, der ist gerade einfach richtig gut unterwegs. Aber wir wissen alle, es werden im Zweifel auch nochmal andere Zeiten kommen. Jetzt ist er ja schon seit einiger Zeit verletzt und ja, ist auch noch nicht ganz klar, ob er überhaupt in dieser Saison nochmal spielen will. Aber Logo, die Topclubs, die haben gesehen, was der für ein Potenzial hat. Und in Zeiten von zum Beispiel einem Lennart Karl siehst du auch, dass solche jungen Spieler auch einen Unterschied machen können. Und Leverkusen, ja, die wissen halt auch, ja, wir haben da jetzt schon mal einen guten Deal mit Hertha gemacht, ne, mit Ibo Masa. Warum denn nicht gleich den nächsten? Also der wird sehr, sehr schwer sein für Hertha zu halten. Wenn ich ihm persönlich eine Empfehlung geben würde, würde ich ihm sagen, Junge, bleib noch ein Jahr, guck, dass du wieder in die Spur kommst, dass du wieder fit wirst, dass du da nochmal deine Stärken ausbauen kannst und dann bist du 17 und dann kannst du immer noch zu dem Topclub wechseln. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorsichtig, aber ich denke mir so mit 16, ein bisschen Schule noch nebenbei wäre vielleicht auch nicht schlecht, gewohntes Umfeld. Ich glaube auch, dass das für gerade so einen Spieler, ich meine, Ibo war volljährig, ne? Für so einen jungen Spieler, der noch nicht mal 18 ist, vielleicht schon eher schlau ist, noch mal ein bisschen das gewohnte Umfeld zu haben. Aber am Ende gibt es eine Ablöse, die bis zu 13 Millionen, je nach Club, Clubgröße und internationalen Wettbewerb sich richtet. Und wenn da jemand kommt und 13 Millionen auf den Tisch legt, kann Hertha auch gar nicht Nein sagen, weil die eben auch das Geld brauchen.
Auf der einen Seite sagst du, klar, ein Jahr würde ihm noch gut tun. Auf der anderen sind die natürlich, die Burschen, auch schnell ungeduldig und sagen, jetzt habe ich vielleicht die große Chance. Wer weiß, was in einem Jahr ist und Verletzungen. Und ich glaube, da werden so viele mit reinreden. Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber von außen betrachtet wäre es vielleicht wirklich das Beste. Nimm noch ein Jahr mit. Die Zeit ist dein Freund.
Super spannend. Ich finde super spannend, was da passiert. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich am Ende alle Beteiligten entscheiden werden. Wäre auch eine Option zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel Leverkusen der heißeste Favorit ist, zu sagen, okay, Leverkusen kauft ihn, aber verleiht ihn nochmal an Hertha für ein Jahr, ne? Ist ja auch eine Möglichkeit. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und weiß zu diesem Tage auch noch nicht, was mit Kenny Eichhorn passiert. Ich finde, der soll erstmal wieder fit werden, gesund werden und sich dann mal ja mit den Themen auseinandersetzen, die dann so auf dem Tisch liegen. Und dann sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt. Und wir hoffen, dass er in Deutschland bleibt, finde ich. Also in der Bundesliga, das wäre schon schön.
Tino, wir haben ja ähnlich bei Dynamo Dresden auf einer ganz anderen Position, sicherlich auch auf einer anderen Ebene, mit Friedi Müller auch so jemanden, der ein richtig großes Talent ist, den man auch schützt, der auch öffentlich noch nicht stattfindet, der ruhig ist und sachlich, aber in der Abwehr natürlich wirklich für Furore sorgt und der einigen arrivierten Spielern da auch schon den Rang abgelaufen hat.
Das ist 1:1, was Lisa bei Kenny Eichhorn sagt. Wahrscheinlich würde ihm Friedrich Müller auch ein Jahr Dresden noch gut tun und trotzdem muss man im Sommer abwarten, was da passiert. Ne? 13 Millionen wären es für Friedrich Müller nicht und wahrscheinlich werden es auch nie wären. Aber auf kurz oder lang hat der Junge das Potenzial für mehr. Er ist ja auch noch wirklich sehr jung. Er spielt ja teilweise noch Sachsenliga mit der U21. Könnte noch ein Jahr Dresden machen, aber wenn im Sommer ein Angebot auf dem Tisch liegt, da sind wir dann ähnlich bei Dynamo wie bei Hertha. Da, wenn 3 Millionen vielleicht kommen, Geld nehmen, kannst du auch irgendwie gut gebrauchen. Schwierig. Da ist es dann gut, dass wir nicht so ein Gonter sind, Jens, mhm. Du und ich.
Ja. Ja, die Entscheidung möchte ich nicht treffen, wobei ich auch da sagen würde, hey, bleib noch ein Jahr bei Dynamo, du bist ja jetzt erst gerade reingeschmissen worden, hat ja noch nicht mal eine volle Saison gespielt bei den Profis, nimm das noch mit, genieße auch noch diese Heimspiele, das Besondere hier da zu sein und den nächsten Step kannst du immer noch machen.
Du bist ein bisschen Fußballromantiker, Jens, man hört es gerade deutlich raus.
Ja, natürlich, Purist, ja, klar, natürlich.
Aber ich bin da in deinem Team, Jens, so denke ich.
Danke.
Ja.
Du hast gesagt, für Hertha geht's nicht mehr um so ganz so viel. Jetzt höre ich aber wieder, das ist jetzt die letzte Chance. Wenn wir in Dresden gewinnen, dann geht ja vielleicht doch noch was nach diesem fulminanten Sieg in Düsseldorf. Eine KI hat ausgerechnet, die Aufstiegschance von Hertha BSC beträgt, ist nicht besonders groß, 1,64%. Bei Schalke sind es übrigens 69%. Bei Hertha 1,64%. Aber wenn man die natürlich halten will oder vielleicht ein bisschen erhöhen will, dann muss man in Dresden gewinnen.
Ja, aber weiß nicht. Also für mich fing alles so ein bisschen an, dieses Übel mit der Niederlage zu Hause gegen Magdeburg im Dezember. Wir hatten einen tollen Lauf.
Schon. Ich dachte, jetzt kommt Paderborn.
Nee. Weil du hast... Du hast gegen Magdeburg zu Hause 0-2 verloren. Da war Magdeburg Tabellenletzter, wenn ich mich recht entsinne. Dann führst du in Fürth und bringst das nicht über die Ziellinie und spielst unentschieden vor Weihnachten gegen Arminia, kriegst da noch kurz vor Schluss einen rein. So, da hast du in 3 Spielen einfach zu wenig Punkte geholt. Gut, dann dieses chaotische Trainingslager in Portugal, wo die erst nicht hingekommen sind und so geschenkt. Und dann hast du Spiele wie gegen Schalke, dieses 0-0. Musst du gewinnen, bist du besser. Bist du klar besser. Weißt du auch, gewinnst aber nicht. Wieder 2 Punkte weg. Gegen Darmstadt kannst du in der Halbzeit schon den Deckel drauf machen. So, dann hast du 2 von da oben schon mal die Punkte abgenommen. Dann wären wir jetzt an einem ganz anderen Punkt. Das fing für mich alles schon so Anfang, Mitte Dezember an, wo wir schon so gedacht haben, oh, Hertha macht wieder Hertha-Sachen. Jetzt haben die so gut gespielt und sind so gut drangekommen. Und Tjag Ernst, 5 Ligaspiele ohne Gegentor. Und die Defensive, die steht wieder. Und sie können es doch. Und dann kommt wieder so ein Knick und so unnötige Spiele einfach. Naja, gut, und Paderborn war dann natürlich der Nackenschlag, der dann nochmal alles zunichte gemacht hat, wo ich dann auch gedacht habe, okay, also jetzt war es das wirklich. Weil ja, wenn du in Paderborn gewonnen hättest, wärst du mal dran gekommen, dann wäre ich auch nochmal optimistisch gewesen, weil du dann mit Blick auf den Spielplan schon gesehen hättest, gerade so in den letzten Spielen, spielen die da oben alle noch gegeneinander und Hertha hatte dann irgendwie schon alle. Und wobei wir ja auch sehen, gerade gegen die da unten, sage ich jetzt mal, es ist ja auch brutal schwer, weil da kämpft ja jeder ums nackte Überleben. Dynamo hat einen Punkt Vorsprung auf Platz 16. Das ist ja völlig wild. Und da kann ja alles passieren in dieser zweiten Liga. Aber der Aufstieg, und das hat ja Stefan Leitl auch nach dem Paderborn-Spiel gesagt, ja, der ist durch, die Tür ist zu. Und das wäre schon ein richtiges Fußballwunder, wenn da noch was gehen würde. Für mich sind die 4-5 da oben einfach auch zu stark. Da wird nichts mehr passieren.
Aber ist das irgendwie nicht typisch Hertha? Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir vor der Saison Hertha mit zu den Aufstiegskandidaten gezählt. Dann ging der Saisonstart völlig daneben. Da hieß es dann, okay, dies Jahr wird's wieder nichts. Da kam dann diese Serie mit diesen Spielen ohne Gegentor, unter anderem gegen Dynamo. Und dann, ich gucke da auch manchmal drauf und denke, okay, wenn sie jetzt mal das noch gewinnen, dann sind sie vielleicht wirklich oben dran. Und dann siehst du das Ergebnis und denkst, na du, und Magdeburg erinnere ich mich auch noch, so ein Spiel, was du eigentlich aufgrund der Tabellenkonstellation schon nie verlieren darfst, verlierst du dann doch. Und jetzt denke ich halt auch wieder, ich bin schon so ein bisschen da wieder beim Jens und denke, wenn die jetzt in Dresden wirklich gewinnen und die oben noch ein bisschen sich die Punkte wegnehmen und nochmal unentschieden, dann bist du ja wieder auf 4 Punkte vielleicht dran, aber dann würde sich wahrscheinlich wieder Hertha so einen typischen Aussetzer leisten.
Im Zweifel, ja. Und kurz vor ein paar Tage vor diesem Magdeburg-Spiel war ja noch dieses Wahnsinns-Pokalspiel gegen Lautern. Dieser Kantersieg. Ja. Und danach so ein Bumm. Ja, und dann, ich glaube auch tatsächlich, dass diese Niederlage gegen Freiburg im Pokal auch nochmal viel mit den Jungs gemacht hat. Boah, Mann, das war so bitter aus Hertha-Sicht, wirklich. Dann verlierst du da im Elfmeterschießen und hättest es eigentlich wirklich verdient gehabt, ins Halbfinale einzuziehen. Und ich glaube, das war nicht nur körperlich anstrengend über 120 Minuten, weil die wirklich alles reingeworfen haben. Die haben gekämpft. Das war wirklich so ein cooles Spiel. Und dann verlierst du die Nummer und Elfmeterschießen ist halt nun mal Lotterie. Oh, ich glaube, das hat auch noch mal einiges mit denen gemacht.
Wie sieht's denn um Stefan Leitl aus? Also ich höre da ganz Unterschiedliches, dass es für den jetzt im Saisonendsport natürlich auch ein bisschen um den Erhalt seines Arbeitsplatzes geht. Gibt so ein paar Werte, da ist auch viel Mittelmaß zu erkennen. Es gibt auch ein paar Journalisten, Berliner Journalisten, die auch in Frage stellen, ob es noch der richtige Trainer über die Saison hinaus ist. Kämpft Stefan Leitl jetzt im Saisonendsport, in der Crunchtime, auch um seinen Job?
Also auf jeden Fall, weil wenn du jetzt bodenlose Spiele ablieferst und dann auch im Zweifel noch 2-3 verlierst, dann wird es für ihn auch eng. Wir diskutieren da tatsächlich auch unter den Journalisten, Reportern, wenn wir da beim Training stehen, haben wir ja auch viel Zeit, diskutieren wir ja auch ständig über diese Themen. Und die größte Frage ist, sehen wir eigentlich eine Entwicklung unter Stefan Leitl? Pah, schwierig. Ich glaube schon, ich finde das große Ganze aufsehen. Ne? Hertha ist halt auch kein einfacher Verein. Hertha hat in den letzten Jahren, guck mal, seitdem ich über Hertha berichte, habe ich da gefühlt jeden Trainertypen schon gesehen. Von Taifun Korkut über Sandro Schwarz, Felix Magath, also ne, Paul Dardai zum zweiten und zum dritten und Fiello, dann jetzt Stefan Leitl. Ich würde vielleicht mal bei der Kaderstruktur anfangen, weil ich schätze Stefan Leitl schon als guten Trainer ein, der ja auch schon gezeigt hat, dass er es kann in Fürth, dass er aufsteigen kann, dass er mit einer Mannschaft auch einen Weg gehen kann. Ich kann aber natürlich auch die Hertha-Fans verstehen, die sagen, boah, ich sehe hier 0,0 Entwicklung und wir treten wieder auf der Stelle und wir steigen jetzt im dritten Jahr nicht auf und langsam steigt uns das Wasser auch ein bisschen bis zum Hals, weil im Sommer werden mit Sicherheit einige Leistungsträger den Verein verlassen, weil die denken, okay, wir haben jetzt gesagt, wir wollen aufsteigen, hat wieder nicht geklappt, jetzt gehe ich woanders hin. Ist ein Thema, es wird sich auch wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen rauskristallisieren, wie die Mannschaft ja spielt, wie sie auftritt. Und dann wird hinter den Kulissen mit Sicherheit auch schon besprochen, wer verlässt den Verein im Sommer. Es gibt einige Spieler, die möglicherweise härter im Sommer verlassen werden. Und in der neuen Saison kann ich mir vorstellen, dass dann Benny Weber, wenn er dann denn noch das Heft in der Hand hat, was ich auch so ein bisschen bezweifle, weil er hat ja jetzt schon einige Transferphasen quasi gearbeitet, einen Kader zusammengestellt und es hat halt nie gereicht. Ihm muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Er hatte natürlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten wie seine Vorgänger, die mal eben die Kohle da mehr oder weniger aus dem Fenster schmeißen konnten und im Wintertransferfenster knapp 80 Millionen ausgehen konnten. Also er ist schon auch eingeschränkt in seinem Handeln, das muss man auch mal sagen. Ohne dass ich jetzt Benny Weber da massiv in Schutz nehmen will. Du musst trotzdem in der Lage sein, die haben ja dennoch den höchsten Etat oder mit den höchsten Etat in der zweiten Liga einen Kader zusammenstellen, der da jetzt auch mal bitte bis zum letzten Spieltag mit da oben dran ist und bestenfalls auch aufsteigt. Ich denke, diese beiden Positionen werden noch extrem diskutiert werden. Stefan Leitl und Benjamin Weber, geht man mit beiden in die neue Saison, geht man beiden nochmal die Chance zu sagen, komm, wir versuchen es noch einmal. Das Ding ist, ich kann Dr. Peter Görlich da noch nicht so ganz einschätzen. Er kam von außen, er kam am 1.9. Endlich mal jemand mit der Draufsicht auf den Verein und nicht einer, der da schon seit Jahren mit drin steckt, sondern wirklich einer, der das mal mit Abstand auch betrachten kann, auch die Strukturen. Und wir wissen alle noch nicht so genau, ich glaube, er ist schon ein sehr, sehr konsequenter Mensch. Und er hat bei mir im Interview nach dem Paderborn-Spiel, hatte ich das nächste Heimspiel, ihn als Gast im Interview und da habe ich ihn auch dreimal gefragt, so ja, wie sieht's denn jetzt aus? Sie müssen ja jetzt schon den Kader für die neue Saison in der zweiten Liga voraussichtlich planen. Wird das Benjamin Weber tun? Und dem ist er halt dreimal aus dem Weg gegangen. Ja. Konnte mir nicht sagen, ja, natürlich, wir stehen hinter Benjamin Weber. Und das ist natürlich immer schon so ein Indiz, dass da im Hintergrund schon gearbeitet wird und geguckt wird, ist er überhaupt noch für den Kader verantwortlich in der kommenden Saison? Also ich glaube, die beiden Posten werden sehr, sehr spannend, sowohl Stefan Leitl als auch Benjamin Weber.
Was auf jeden Fall klar ist, Pascal Clemens, der hat verlängert, gab es ja auch lange hin und her, der bleibt auf jeden Fall, hat gesagt, meine Geschichte bei der Hertha fängt gerade erst richtig an. Für die Erkenntnis hat er eine Weile Zeit gebraucht. Fabian Reese, über den müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Der hatte nach dem Hinspiel schon auch noch mal eine klare Ansage vor den eigenen Fans gemacht. Dem war der Sieg gegen Dynamo schon unheimlich wichtig. Und ich glaube, er trägt die Hertha Offensive nahezu allein, kann man ja fast sagen, oder? 10 Tore, 11 Vorlagen, wenn ich richtig geguckt hatte. Ohne Fabian Reese würde Hertha noch ganz woanders stehen. Also der ist schon ein bisschen der Schutzbrief für die alte Dame.
Ja, jetzt stellen wir uns mal vor, die hätten auch noch einen Mittelstürmer, der die ganze Zeit trifft, den Haris Tabakovic damals, dann wären die nämlich da oben. Das ist das Problem, dass du halt mit Kovnatski, der viel ausgefallen ist, der unter seinen Erwartungen geblieben ist, Lukas Schula da auch irgendwie nicht, Sebastian Gröning sehe ich auch nur noch beim Warmmachen maximal. Also ja, du hast keinen Tabakovic-Ersatz bekommen, der wirklich auch dir deine Tore garantiert. Das ist natürlich ein Problem. Aber Fabian Reese bin ich auch hellhörig geworden, muss ich sagen. Nach dem Bochum-Spiel, beziehungsweise in der Halbzeit, war er im Interview bei meiner Kollegin Nele. Und also, ich sag mal so, ein Bekenntnis zu Hertha BSC hat sich in dem Moment für mich auch anders angehört. Ne? Wir kennen ja auch noch alle hier Niko Kovac, Stand jetzt, ne? Bin ich Trainer von. Das war auch so eine Stand-Jetzt-Aussage, wo ich gedacht habe: Also, wenn ich doch weiß, ich bleibe. Und Hertha ist mein Verein und ich will hier nächste Saison wieder angreifen und ich will mit diesem Verein aufsteigen, ey, dann habe ich auch nichts zu verlieren. Dann kann ich doch jetzt den Drive mitnehmen und sagen, ey, und ich natürlich bleibe ich hier. Wir haben ein Ziel. Und wenn nicht diese Saison, dann nächste. Und los. Hat sich anders angehört. Man hört hier und da auch schon ein bisschen was. Also ich habe da so ein paar Kandidaten auf meiner Liste, Stammspieler von Hertha, von denen ich ausgehe, dass wir sie vielleicht dann zum Saisonstart nicht mehr im Trikot der alten Dame sehen werden.
Und es wird auf jeden Fall auch ein Spiel, wo alle auf Toni Leistner gucken werden am Samstag. Stefan Kutschke hätte sich so gefreut, hat er bei uns gesagt, auf das Duell mit Toni Leistner, mit seinem alten Fahrensmann. Toni hat Stefan eine Nachricht geschickt, Mensch, hast du keine Lust auf das Duell, 5. gelbe Karte gesehen? Das ist ein bisschen schade, das ist wirklich ein bisschen schade, weil ich glaube, da hätte es gepflegten Trash-Talk gegeben, aber nur auf dem Platz dann. Und dann hätten die sich später in den Arm gelegen. Und ich kenne ja auch einige, die wegen Toni am Samstag auch kommen ins Stadion und dem zugucken wollen. Ich sag ja so schön, muss ich jetzt an alter Wirkungsstelle jetzt nicht ganz besonders reinhauen, aber ich glaube, er will es schon allen zeigen dort am Samstagabend.
Es hat ja im Hinspiel gereicht, Jens. Erinner dich ans Hinspiel, das war ein Topspiel von ihm, ne?
Ich kann
das
mich noch erinnern an seine Nachricht. Wir mussten ja dann alle zur Presse kommen. Wo wart denn ihr? Wolltet ihr nicht mal mit mir sprechen? Also hattet ihr keine Lust auf Interviews oder so nach dem Spiel? Nee, Toni, wir mussten dann zur Pressekonferenz, weil die Wege sind ja sehr weitläufig im Olympiastadion. Da haben wir in Dresden etwas kürzere Wege, da kann man auch ein bisschen länger in der Mixzone bleiben. Und deshalb, weil sich Toni auch beim Jubeln lange Zeit gelassen hat, mit seinen Fans, sind wir dann schon etwas eher gegangen und haben seine Ausführungen zum Hinspiel nicht mehr so richtig mitbekommen. Aber bei euch hat er jetzt geredet, oder, Tino?
Ja, mein Kollege Daniel Klein hat heute auf dem Weg zum Training, also nicht der Daniel auf dem Weg zum Training, sondern Toni, haben sie miteinander telefoniert und Toni freut sich. Und ich hatte auch das Gefühl, der ist jetzt richtig angekommen in Berlin. Und okay, kann ja da insofern, ich weiß nicht, das wird in Berlin vielleicht schon die Runde gemacht haben, aber zumindest für mich hier in Dresden war es neu. Der Hauskauf in Dresden ist sozusagen ad acta gelegt und Toni wird in Potsdam heimisch oder beziehungsweise also wird dort ein Haus beziehen oder hat es schon bezogen. Zumindest sind so diese Träume, Jens, die wir verfolgt haben. Maxi Arnold kommt zurück und spielt nochmal bei Dynamo und Toni Leistner kommt zurück und spielt bei Dynamo und vielleicht kommt Marcel Franke aus Karlsruhe und all die Verschmähten, die damals mal irgendwie aussortiert wurden, die kommen alle wieder. Da können wir jetzt einen Toni Leistner von der Liste streichen, glaube ich.
Könnt ihr.
Siehst du, Lisa, weiß es auch schon, Jens. Wahrscheinlich ist es in Berlin hart. Wirklich schon das rum so und jetzt wissen auch wir es hier.
Ein Toni hat ja schon, also ich habe mit Toni öfter gesprochen und hatte auch schon diverse Interviews mit ihm zu diesem Thema, gerade auch Zukunft. Ne? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ich glaube, wenn sie ihm noch ein Jahr anbieten, macht das natürlich gerne. Wird sich dann auch im Sommer zeigen, aber er hat mir auch ganz klar gesagt, dass er sich auch sehr, sehr gut vorstellen kann und sich das auch wünscht, dass er nach dem aktiven Profi-Dasein gerne weiter bei Hertha tätig sein will, in welcher Position dann auch immer. Aber er mag den Verein, er identifiziert sich damit, was ja am Anfang, ich meine, er war bei Union, das war ein schwerer Start für ihn, ne? Das war ja gar nicht so absehbar, dass er irgendwann Publikumsliebling, Fanliebling, Kapitän wird und sagt, ey, ich will hier nicht mehr weg, meine Familie, meine Mädels fühlen sich hier so wohl, wir haben ein Haus in Potsdam und hier wollen wir jetzt sesshaft werden. Und ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, bei Hertha auch über mein Profidasein hinaus zu arbeiten. Und deswegen ist das mit der Rückkehr nach Dresden für Toni sehr, sehr unwahrscheinlich, weil er sich halt hier eben echt sauwohl fühlt. Und ich auch so rausgattet, dass er auch seiner Familie jetzt endlich mal gönnen will, anzukommen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Thema. Frauen und Kinder, die dann entweder mitziehen oder da wohnen bleiben, wo sie zuletzt waren und dann den Papa nicht so oft sehen. Ich glaube, da sind dann auch die Familienmitglieder froh, wenn man sagt, okay, und hier bauen wir uns jetzt wirklich unsere Zukunft auf.
Aber es ist schon eine beeindruckende Karriere. Ich meine, wir müssen jetzt noch nicht in Abgesang auf den Toni sprechen. Vielleicht spielt er ja tatsächlich noch 1, 2, 3 Jahre. Aber seitdem er aus Dresden weg ist, bei Union sich zum Führungsspieler entwickelt, ging dann nach England, ist dort sofort Kapitän gewesen, Führungsspieler, Fanliebling, kam dann zurück nach Deutschland, glaube ich, in Köln mal eine Halbserie gespielt, war dann in Hamburg auch wieder Kapitän, Führungsspieler, wechselt zur Hertha, du hast es angesprochen.
Belgien hast du vergessen.
Belgien, da war er auch Kapitän. Also es ist wirklich beeindruckend, in welcher kürzester Zeit, egal wo er gespielt hat, immer ankam. Und das spricht einfach auch für den Typen. Und bei Hertha hat er es eben auch geschafft, ne? Nicht nur Stammspieler schnell geworden, sondern eben auch Kapitän, Fanliebling und das mit der Ostberliner Vergangenheit, sage ich mal ganz frech.
Ja, aber ist halt ein super Typ. Und er hat den Fans direkt gezeigt, dass er alles gibt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Cuts der in dieser Saison schon hatte. Jedes Wochenende musste der arme Kerl ja getackert werden. Er hat irgendwann nochmal gesagt, ja, meine Frau weiß, ich bin nicht der Schönste. Jetzt komme ich auch noch zerdeutscht nach Hause. Auch okay, die liebt mich so, wie ich bin. Aber wirklich jede Woche hier wieder irgendwas, da wieder irgendwas. Heißt so, mein Gott, Toni, jetzt aber mal gut. Ne? Der hält halt überall die Rübe hin. Du siehst halt nur die Glatze durch den Strafraum, durch den gegnerischen Fliegen. Und er hat es halt wirklich auch gut gemacht in dieser Saison. Ne? Weil in der Kicker-Elf, so, also schon nochmal, wo man denkt, Chapeau. Haben ihn ja auch einige schon abgeschrieben und gesagt, naja, ist halt ein Backup auf der Bank und Maskottchen so ein bisschen und einer für die Stimmung und so. Nee, der ist schon viel mehr und der gibt halt immer 100% und er ist halt zusätzlich auch einfach ein super Typ. Hat immer einen witzigen Spruch auf den Lippen, ist immer höflich. Man kann mit ihm auch als Journalist ein bisschen Trash-Talk halten, macht auch richtig viel Spaß, mit ihm dann auch einfach mal so ein bisschen zu quatschen, auch außerhalb von Interviews. Also ich mag Toni Leisten auch echt gerne. Und finde es toll, dass er so angekommen ist bei Hertha, trotz seiner Vergangenheit und die Fans ihm ja seine Union-Vergangenheit, sage ich mal, auch relativ schnell verziehen. Das ist ja so ein großes Wort, ne? Aber so, dass sie ihm die Chance gegeben haben und ihn jetzt alle lieben. Also, guter Typ. Das war's jetzt aber auch, sonst denkt er noch hier. Wächst dann nochmal einen Meter, wenn er das gehört.
Ja, aber wir können ja auch sagen, also er hat auch immer noch ein großes Herz für den Heimatverein. Das so bleiben. Das wird so bleiben, ob er jetzt in Potsdam oder sonst wo wohnt. Ich glaube, das wird auch nie vergehen. Klar, und das ist nun mal so, sein Job ist sein Beruf am Samstag ab 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Ruht da aber mal die komplette Liebe für die Sportgemeinschaft. So. Aber so ist das. Wie wird denn das am Samstag? Du hast schon gesagt, für Dynamo Dresden mittendrin im Abstiegskampf. Wenn du dir anguckst, wie enge das ist in diesem Tabellenkeller. Ich nehme nochmal die beliebte künstliche Intelligenz. Die hat auch ausgerechnet Abstiegswahrscheinlichkeit. Die höchste bei Preußen Münster 63,4%, Magdeburg 41,2%, Bielefeld 23%. Kiel 18,7, dann Fürth auch 18,2, Braunschweig 17,5 und Dresden 14,6. Ja, sehe ich jetzt so locker leicht nie. Also ich sag mal, Dynamo hängt schon noch ordentlich dort mit drinne. Wenn du dir anguckst, ist eigentlich alles 1, 2 Punkte, ein Ausrutscher und du bist gleich mal wieder auf einem Abstiegsplatz. Also es steht schon eine Menge auf dem Spiel, gerade auch für Dynamo am Samstag.
Ja, ich meine, wir haben doch das größte Sinnbild bei euch erlebt im Stadion. Da durfte ich auch arbeiten vor der Länderspielpause, dieses 6:0 gegen Preußen Münster. Mhm. Ich habe gedacht, ich gucke hier nicht richtig. Was passiert hier eigentlich gerade? Hab mich auf natürlich den Kellerkampf vorbereitet, gedacht, boah, wird eine enge Kiste, bin gespannt, ne? Tagesform wird eine große Rolle spielen. Da überrollen die die und dann siehst du, wenn es einmal läuft, dann läuft's richtig. Und ich saß da und dachte so, ich hatte Fans hinter mir sitzen, ich saß direkt da unten am Spielfeldrand und hinter mir die Fans, die dann auch, wenn ich mich mal so umgedreht habe, mich auch nur so angeguckt haben, so nach dem Motto, was ist denn jetzt hier gerade? Noch nie hat Dynamo in der zweiten Liga 6 Tore geschossen. Und das zeigt doch perfekt, was alles passieren kann in dieser zweiten Liga. Ist doch völlig irre, 6-0. Das war ja wie aus einem Guss. Unglaublich. Ja. Ich war euphorischer als euer Trainer und Haupe, weil er hat gesagt, ey, Haupe, du hast ihn noch nie in Dresden getroffen, heute direkt 2 Mal und 2 Assists und wie geil ist denn das? Ja, schön, aber gibt halt auch nur 3 Tore.
Tore sind für mich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft gewonnen hat. Und wir wissen das gut einzuordnen, aber wir müssen jetzt auch schon ans nächste Spiel denken und dürfen auch nicht allzu sehr abheben. Und ich glaube, das war aber auch wichtig, auch wenn Paderborn dann schief ging, weil nach so einem 6-0 hast du natürlich vielleicht doch bei dem einen oder anderen das Gefühl, jetzt läuft's locker leicht. Also, und du musst halt versuchen, immer die Bodenhaftung zu halten. Und deshalb, es ist wirklich niemand abgeholt nach dem 6-0 gegen Münster, oder?
Nee, das nicht. Lisa, was wir dir mit auf den Weg geben können, was wir dann investigativ, also besser gesagt Jens, rausgefunden hat. Ich habe das Interview auch noch im Ohr, wie du versucht hast, aus dem Niklas rauszukriegen, wie er diesen Tag jetzt genießt und dass er doch das genießen soll und ob er sich jetzt was gönnt oder wie das gefeiert wird und wie er immer nüchterner wurde. Und wir haben jetzt rausgefunden, mit was sich Niklas belohnt. Das ist dann mal ein Schnitzel. Ich weiß nicht, ob es nach dem Münstersieg ein Schnitzel gab, aber das ist so die höchste Form des Genusses. Ein schönes
Maximal
Schnitzel.
Maximal eskaliert, Herr Haupt.
Ja, als das Schnitzel kam, ja! So, genau. Schnitzel und Eierschecker.
Ich verstehe natürlich, kannst du da jetzt nicht stehen und wir kennen ja alle die Tabellensituation. Aber so ein Sieg, der war ja one for the books fürs Dynamo-Museum. Ich meine, so ein Kantersieg gab es halt in der Form noch nie in der zweiten Liga. Hat einfach Spaß gemacht. Mir tat natürlich Preußen am Ende total leid, auch irgendwie. Man fühlt ja auch mit beiden Mannschaften immer, wenn die Heimmannschaft in dem Stadion so hoch gewinnt, dann saugst du das natürlich irgendwie auch auf und denkst dir so, boah, krass, und was hier los ist und so laut und alle freuen sich. Und dann denkst du dir natürlich aber auch, boah, Preußen, ey, das ist natürlich schon echt ein richtiger Tiefschlag gewesen. Und mir war auch klar, dass das Ende von Ende sein wird. Das war dann auch irgendwie absehbar und sowas, natürlich tut einem sowas, also wir feiern ja jetzt hier nicht, wenn ein Trainer entlassen wird, das will ich auch nochmal klarstellen. Also da sind wir natürlich auch ganz objektiv bei so einem Spiel natürlich auch, aber klar, ich bin auch Fußballfan, ich liebe Fußball und ich liebe Emotionen und da war einfach ein prall gefülltes Stadion mit Emotionen, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, dabei zu sein.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, weil wir beim Abstiegskampf sind, wer hat gute Chancen drinne zu bleiben und wo sagst du, boah, schwierig. Aus der Beobachtung, wir müssen immer sagen, jetzt Anfang April, wir haben noch 7 Spieltage zu gehen und wir haben immer wieder auch das Beispiel Magdeburg gebracht. Die galten eigentlich zu Beginn der Rückrunde ja fast schon als gerettet, sind dann wieder tief reingerutscht, haben jetzt in Münster gewonnen. Also es gibt halt auch diese Serientäter, die mal 3-4 Spiele gut sind, dann wieder runterrutschen. Wo siehst denn du Mannschaften, die es ja vielleicht nicht erwischen und um wen machst du dir Sorgen?
Ja, Sorgen mache ich mir nicht, weil es muss ja jemand treffen. Ich sehe die geringsten Chancen tatsächlich bei Preußen. Und
trotz
Alois
Schwarz?
Ja. Und auch bei Eintracht Braunschweig finde den Kader auch, die kämpfen die Jungs, finde aber spielerisch wahrscheinlich limitierter als andere Vereine. Boah, es ist halt sau schwierig, ne? Fürth ist gerade so ein bisschen wieder im Aufwind, die machen es gut. Bielefeld, finde ich, kann auch immer alles passieren. Bei euch jetzt auch, also wenn man sich die Punkteausbeute seit dem Winter anguckt, da sehe ich halt auch, the trend is your friend, ne? Also da glaube ich auch, dass Dynamo tatsächlich das schaffen wird. Aber, und nicht um jetzt hier rumzuschleimen oder so, sondern einfach, weil ich glaube, dass Sören da nochmal gut nachjustiert hat im Winter und dass ihr wirklich eine super Truppe habt, die das auf jeden Fall reißen kann. Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, 2 direkte Absteiger, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Preußen Münster und Braunschweig und Kiel Relegation. Aber alles ohne Gewehr. Ich meine, Kiel auch krass, ne? Die könnten auch durchgereicht werden wie Bielefeld damals. So, und Magdeburg ist natürlich auch, das ist, finde ich, wirklich bitter, weil die spielen echt guten Fußball, ne? Die spielen echt guten Fußball und die Punkteausbeute ist halt wirklich erschreckend dafür. Also die hätten es eigentlich auch spielerisch nicht verdient. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Was soll ich euch sagen? Wir warten ab.
Aber heimschwach ohne Ende, der erste FC Magdeburg.
Also und das mit den Fans in dem Stadion. Wie kann das sein, fragt man sich da immer. War ja letzte Saison auch schon so, wo die da oben mitgespielt haben. Dann haben die auswärts die ganzen Punkte geholt und zu Hause ging gar nichts. Und ich frage so, was ist denn da los? Ja, verrückt. Wir werden im Mai schlauer sein am 17.
Aber ich bestärke dich da gerne, Lisa. Ich denke auch eher Münster und Braunschweig. Wobei das fast schon zu naheliegend ist. So rein. Ja. Wenn ich so drauf gucke, hätte ich genau die beiden gesagt und würde dann wahrscheinlich eher noch auf Bielefeld tippen und denken, Fürth, der ewige Zweitligist, die können gar nicht absteigen. So einfach, was natürlich jeglicher Grundlage entbehrt, nur weil die schon immer dabei sind, dass die nicht absteigen können. Aber man denkt irgendwie, die werden es auch dieses Jahr wieder schaffen. Dann spricht da doch ein bisschen was für Kiel. Mit diesem Durchrutschen, das könnte schon sein. Ne? Aber weil Dynamo ist ausgeschlossen. Also die Sorge, da musst du dich nicht sorgen. Und da sind wir hier maximal befangen, Jens. Ne? Dynamo ist raus, oder?
Komm, ja, wenn du das so sagst. Ich finde ja Bielefeld und Dynamo auch deshalb prickelnd, weil das zwei Vereine sind, die den Trainer eben noch nicht gewechselt haben. Und das sind die beiden Aufsteiger. Das hat selten gegeben. Meistens reagierst du dann auch als Aufsteiger und sagst, naja, müssen halt jetzt unseren Aufstiegscoach entlassen. Und Mitch Kniat und Thomas Stamm, die haben auch so ein Band. Also, und da merkt man, als Mitch Kniat hier zum Rückrundenspiel war, hat er gesagt, für uns beide ist es nicht einfach, aber wir werden es am Ende beide schaffen. Und irgendwie, ich habe jetzt überhaupt keine Verbindung nach Ostwestfalen, aber irgendwie würde ich dann sagen, okay, dann sollen es halt beide schaffen, weil eigentlich würde ich mir das wünschen, dass beide eben an ihrem Trainer festgehalten haben und dafür irgendwie von oben vom Fußballgott auch belohnt werden dafür.
Da ist er wieder, der Fußballromantiker. Aber Mitch hat natürlich in seiner Vita auch noch so ein kleines Finale in Berlin stehen vom letzten Jahr, ne?
Ja,
ich glaube,
na klar.
Das ist natürlich auch. Aber ich finde, super Typ, ich bin voll bei dir. Also finde es auch gut, wenn man mal ein bisschen länger an einem Trainer festhält und nicht direkt die Reißleine zieht.
Spricht für beide Trainer, finde ich. Spricht aber irgendwo auch für die Vereine, muss man an der Stelle auch mal sagen.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Was wird denn das am Samstagabend? Was wird das für ein Spiel ab 20.30 Uhr? Was kriegen wir da geboten? Ich hoffe, fußballerisch gesehen. Und das meine ich jetzt auf das komplette Spiel. Meine ich jetzt nicht nur auf Dynamo Dresden bezogen. Dass sich Dynamo Dresden im Vergleich zum Hinspiel steigern muss, das wissen sie, glaube ich, selbst. Ich glaube auch nicht, dass die nochmal viele Bilder aus dem Hinspiel bekommen, weil, wie wir schon festgestellt haben, ist da eine ganz andere Anfangself. Aber ich würde mir trotzdem auch ein bisschen ein attraktiveres Spiel wünschen am Samstagabend ab 20.30 Uhr, damit der geneigte Zuschauer, der aus ganz Deutschland draufschaut, auf diesen Clash im Osten, auch gut unterhalten wird zu Ostern.
Ja, wir werden gut unterhalten, ich bin mir sicher.
Ich sag Fußballfest, Jens. Fußballfest und 3-2 Dynamo.
Mhm. Glaubst du, dass die Hertha so offensiv mitspielen wird oder wie werden sie es hier in Dresden angehen?
Ja, die werden das Spiel auch... Wir werden mehr Ballbesitz haben.
So ähnlich wie in Düsseldorf.
Also ich glaube, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, es wäre halt auch wieder typisch Hertha, da auch was liegen zu lassen. Und jetzt nicht, weil ich hier in einem Dynamo-Podcast bin, sondern also wenn ich jetzt bei Kicktipp oder mit Freunden tippen würde, wäre mein Tipp für dieses Spiel am Samstagabend tatsächlich ein 2-2.
Okay.
Könnt ihr euch mal freuen? Das ist ein Punkt.
Das ist ein Punkt.
Unter drei Punkte machen wir es hier nicht mehr. Naja,
mit Unentschieden kommen wir nicht weiter. Das ist
ja,
Dynamo ist schon mal mit 14 Unentschieden abgestiegen.
Und wisst ihr was, Tino? Wir müssen danach für die Hertha sein, weil die dort unten gegen die ganzen Kellerkinder auch noch spielt. Also du kannst jetzt nie am Sonnabend dann sauer sein, sondern danach musst du dann sagen, ha ho he, Hertha BSC, weil danach ist Hertha von allen Mitbewerbern.
Du, ich sing danach auch Frank Zander, nur nach Hause gehen wir nicht. Das können wir alles anstimmen, das ist alles kein Problem.
Gut.
Ich glaube, ihr habt also der Heimvorteil, ich glaube, der spielt da auch nochmal eine Rolle. Samstags abends immer nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Ich glaube, keiner spielt gerne in Dresden, wenn es gegen Dresden geht. Das ist schon nochmal eine Nummer, die drückt auch nochmal, ne? Also wenn du da unten stehst, kann ich mir vorstellen. Deshalb mein Tipp, dass das natürlich auch ein bisschen Heimvorteil mit reinspielt. Ich aber auch finde, dass sich Dynamo toll entwickelt hat in den letzten Wochen, gegen Paderborn ja auch gut mitgehalten hat. Ich kann mir vorstellen, dass da zumindest ein Punkt bei abfällt, weil Hertha halt auch die ganze Saison über nicht konstant ist.
Und man muss ja sagen, Dynamo tut sich ja gegen die oberen Truppen manchmal, so hat es den Anschein, immer leichter. Oder da können sie gut mitspielen bei Mannschaften mit spielerischem Ansatz als gegen diese in diesen Abstiegsduellen. Jetzt könnte man natürlich Münster anführen, wo es ganz das Gegenteil war. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Könnte am Ende auch mit dem 2-2 leben. Ja.
Ja, aber die Samstagabendbilanz ist ausbaufähig. Wir haben Samstagabend bislang nur in Magdeburg gewonnen. Ansonsten zu Hause auch gegen Elversberg zuletzt verloren. Also Samstagabend, ich finde es, bin ja bei Lisa, wenn dann der Kessel kocht, wenn es schön flutlicht und es ist richtig laut, dann glaube ich auch, das macht auch was mit dem gestandenen Zweitligaspieler auf der anderen Seite, wenn der dann hier hört, ohne Laufbahn, wie laut es hier sein kann. So. Also ich freue mich.
Ja, wird top.
Ich glaube, wir sind gut eingestimmt. Dank Lisa. Lisa, weiterhin alles Gute. Wir wissen es echt zu schätzen, dass du da heute bei uns in der Runde warst. Trotz OP und trotz aller Nachuntersuchungen, auch wenn du jetzt noch nicht wieder im Dienst bist, für uns hast du die Ausnahme gemacht. Dafür großes Dankeschön, Lisa de Reuter von den Kollegen von Sky. Und ja, wir sehen uns bald. Auf jeden Fall hier im Fußballtempel in Dresden wieder.
Dankeschön. Tschüss. Alle zusammen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die Hinrunde der neuen Saison.
Das bedeutet dann auch, dass wir drinnen bleiben. Also, sehr schön. Frohe Ostern in die Hauptstadt.
Danke.
Wir haben ja vorhin schon rausgehört, der Kollege Tino Meyer ist am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion dabei. Er hat extra seinen, er hat es genannt, Osterurlaub. Aber jetzt kann er nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist kein Osterurlaub. Mir wurde erzählt, ich gebe meine Quellen natürlich nicht preis, mir wurde erzählt, der Kollege Tino Meyer fährt ins Trainingslager. Er fährt ins Trainingslager an die Ostsee. Menschen fliegen jetzt zu Ostern weg, die machen ein bisschen einen Wellnessurlaub, fahren mal nach Italien, machen dies und jenes. Der Kollege Meyer, puristisch. Ich stelle mir so eine Jugendherberge vor, wo 7.30 Uhr geht's raus und 18.30 Uhr kommst du zurück nach gefühlt 80 Kilometern Lauf.
Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Es wird ja jetzt auch in der Leichtathletik modern trainiert. Mhm. Also da kommt es nicht mehr, nur auf Menge an, sondern auch auf Inhalt und auf Qualität statt Quantität. Ansonsten hast du viele Worte genannt, die stimmen. Es stimmt Ostsee, es stimmt Trainingslager, es stimmt Morgeneinheit und es wird auch eine Nachmittagseinheit geben. Und ich dachte mir, ich muss mal jetzt mit Blick auf den London-Marathon nochmal alles ausreizen.
Keine Ablenkung oder irgendwie. Also du bist, um es mit Polarkreis 18 zu halten, allein.
Nee, ich bin ja Teil einer Trainingsgruppe. Das ist jetzt erstmal das Schöne. Also ich bin da nicht eingeschlossen, sondern...
Ist noch Platz bei euch? Ich frage für einen Freund.
Na Jens, für dich schaffen wir Platz. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ich schließe mich sozusagen der Trainingsgruppe an, die ohnehin in der Osterwoche, in der Nach-Osterwoche dort ist und fand das mal einen neuen Reiz und bin da total neugierig, was da passiert. Was da vor allen Dingen mit mir passiert und was das dann mit London macht, mit mir auf den Straßen der britischen Hauptstadt.
Wenn ich Zeit hätte, wäre ich direkt mitgefahren, aber leider meine Nach-Osterwoche ist schon terminlich komplett ausgefüllt. Von daher...
Ich hadere jetzt auch ein bisschen mit mir und mache mir schon wieder selbst Vorwürfe, dass wir jetzt erst zu spät es angesprochen haben, weil das verstehe ich natürlich, dass du jetzt so lange nie warten konntest und ja auch nie wusstest, dass sowas Tolles zur Alternative stand. Ne?
Kannst du noch sagen, wohin es geht an die Ostsee? Vielleicht siehst du Timmy.
Zinnowitz.
Ja, war ich auch schon. Na,
aber ist Timmy dort, ist die Frage.
Nee, ich glaube, dort ist Timmy nicht.
Genau, der ist woanders.
Der ist woanders, ja. Aber kannst du ja vielleicht mal hinfahren. Du wirst ja auch mal an einem Nachmittag mal Pause haben. Kenne ich ja bei Trainingslagern von Dynamo Dresden. Da ist ja auch mal ein Nachmittag frei zur freien Verfügung.
Das wird es geben. Ich werde mich vorher informieren, ob Timmy noch vor Ort ist oder in einem der Gewässer links und rechts irgendwie. Und dann kann ich mal schauen. Ansonsten würde ich es dann so halten, auch wie ich es von den Dynamo-Profis kenne. Ach Jens, heute Nachmittag nicht so viel, irgendwie mal ein bisschen die Beine baumeln lassen, nochmal raus aus dem Hotel, mal was anderes sehen, aber jetzt keine großen Aktivitäten. Mhm. Das sind doch die Sätze an einem freien Nachmittag, oder?
Mhm, hast du gut auswendig gelernt.
Nee, oft genug gehört.
Nächste Woche bin ich dann quasi mit meinem Gesprächspartner allein oder wärst du beim Dynamo-Podcast mit dabei?
Und das schließt sich der Kreis dieser Podcast-Folge. Das Schicksal der SGD, Jens. Liegt mir auch in Zinnowitz näher als der vielleicht 5 Seemeilen weiter grasende, der grast ja nicht so in Wahl, was macht so, schwimmende?
Oh.
Na, der schwimmt ja aber auch nicht, oder? Der hat doch ein Problem, wenn ich das richtig...
Ja, aber ein bisschen schwimmen tut er auch.
So. Okay,
Na, hoffentlich also lebt er noch, wenn wir das Ganze hier ausstrahlen. Also nicht, dass wir dann hier über den Toten, um Gottes Willen, ich hab's gesagt, sprechen.
Auch in Zinnowitz denke ich an Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Mhm. Und auch in Zinnowitz werde ich das Mikro mit haben. Und auch in Zinnowitz wirst du mich erreichen. Und dann ist es ja auch bloß noch eine Woche, Jens, bevor wir in der VIP-Area des Rudolf-Harbig-Stadions zum großen Schwarz-Gelb-Live-Geburtstagstalk uns wiedersehen. Auf großer Bühne vor großem Publikum. Ich habe mir sagen lassen, der Ticketverkauf läuft richtig gut. Also wer da jetzt noch aktiv sein will, wer dabei sein will vor allen Dingen, der sollte jetzt, wie wir das so salopp sagen, in die Puschen kommen. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ist auch ein schönes Ostergeschenk.
14. April, VIP-Area, Rudolf-Harbig-Stadion, sind wir dabei. Und ja, wir können es fast sagen, oder? Es wird ein Spieler dabei sein, der in den letzten Wochen für viele Schlagzeilen, positive Schlagzeilen bei der SGD gesorgt hat. Schnitzelesser.
Ja, Stichwort Schnitzelesser. Lass mich kurz nachdenken. Du meinst Niklas Hauptmann?
Möglicherweise.
Was schon feststeht, eine Woche später, ich weiß, das sind jetzt reichlich Termine, aber bevor du dir wieder alles
ja, aber nicht genau eine Woche später, sondern 6 Tage später. Wir wollen schon genau sein.
Ja, da freue ich mich, dass du diese neue Genauigkeit übernommen hast. Genau. 20.04. Haus der Presse. Mhm. Am Abend. Der Schwarz-Gelb-Live-Podcast. Anlässlich des Geburtstages der Sächsischen Zeitung.
Ich sehe ja keine Unterschiede zwischen A und B. Also für mich ist das ein und dasselbe. Aber nehmt's ihr, wie es haben wollt. Der 14. April ist eine Live-Veranstaltung und der 20. April genauso. Und ihr könnt zu der einen gerne kommen, ihr könnt zu beiden gerne kommen, wie euch das passt. So sehe ich's.
Jens, das stimmt. Vielleicht bin ich an der Stelle zu genau. Du hast vollkommen recht. 14.04. Live-Talk, 20.04. Live-Talk, 14.04. mit dem Mann, der gerne Schnitzel isst und oft den Unterschied ausmacht. Und am 20.04., das kann ich, glaube ich, jetzt sagen.
Okay.
Werden wir einen Gast aus Holland in unsere Mitte haben. Vincent Vermé kommt.
Also Vincent Vermé, 20. April, Haus der Presse. Aber so lange müssen wir nicht warten, um Vincent Vermé zu hören. Wir haben uns mit ihm nach einem öffentlichen Training am Dienstagnachmittag unterhalten. Natürlich auch schon die Vorschau aufs Hertha-Spiel am Samstag.
Vince, wo warst du? Was hast du in den freien Tagen gemacht? Heimat.
Nein.
Nein?
Nein.
Ach nee, du warst irgendwie, ich habe es in sozialen Netzwerken gesehen, du warst irgendein Hotel, habe ich gesehen, oder? Mit Familie irgendwie unterwegs.
Genau, so ein Familienhotel, ja. In Deutschland haben wir uns was Schönes ausgesucht. Es war in Thüringen da in der Gegend, also auch nicht so weit weg. Wir hatten auch keinen Bock eigentlich, um so weit zu fahren. Und bei mir meine Kinder mussten in die Schule. Und deswegen war es Freitag und Montag, war für uns, mussten wir zurück sein. Und hätten wir ja kürzere Zeit vielleicht als die anderen Jungs. Und da hat es nicht so gelohnt, um nach Holland zu fahren. Also in meinen Augen. Weil 6 Stunden fahren, das ist auch nicht so gut für den Körper. Deswegen war es jetzt ungefähr 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Tick mehr vielleicht, aber war sehr schön. Ja, gute Zeit gehabt mit meiner Familie.
Ist der Akku jetzt aufgetankt für den Schlusssport in Liga 2?
Ja, ich hoffe es. Also bei mir mindestens ja. Also so fühlt es sich an. Hat mich richtig gut getan diese Tage. Und ich hoffe bei den anderen Jungs genauso, dass wir das dann direkt jetzt Samstagabend auch wieder zeigen. Eigentlich, man will immer mehr, aber eigentlich genauso weitermachen, wie wir die letzten Wochen, Monate machen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir noch schöne Spiele und Siege haben werden.
Na, du auch, oder? Also letzten beiden Spiele jeweils getroffen. Klar, Paderborn hat dann nicht gereicht am Schluss, aber zuletzt läuft es bei dir auch persönlich. Weißt, der Fußballspieler sagt, wichtig ist der Erfolg der Mannschaft, aber so ein Stürmer denkt natürlich auch an Toren.
Ja, klar. Also es tut mir auch gut, jetzt letztes Spiel wieder getroffen zu haben, aber wie du sagst, es ist mit dem Sieg fühlt es sich einfach ganz anders an, aber trotzdem haben wir auch in diesem Spiel, obwohl wir verloren haben, haben wir eigentlich super Fußball gespielt und hätten wir auch viel mehr verdient, bin ich immer noch der Meinung. Und ja, jetzt haben wir das hoffentlich alle abgehakt und sind jetzt noch diese 7 Spiele nur noch in unserem Kopf, die wir absolvieren müssen und hoffentlich erfolgreich.
Hertha ist ein geiles Spiel. Samstagabend, 20.30 Uhr, alle schauen drauf, Stadion seit Wochen ausverkauft. Also mehr geht ja eigentlich nicht, oder?
Nein, ich muss 20.30 Uhr zu Hause hier. Boah, das, und dann noch Hertha, genau, auswärts. War natürlich auch schon also richtig geil mit vielen Fans, also weil so viele natürlich auch in diesem Stadion passen und so viele abgereiste Fans von uns. Jetzt volles Haus bei uns, das wird noch geiler sein eigentlich als damals in Hertha. Ja, freue mich richtig darauf, ja.
was geht da am Samstagabend? Könnt ihr die Hertha ärgern? Könnt ihr besser spielen als im Hinspiel? Das Hinspiel war nicht besonders prall.
Nein, also ich glaube, wir können jeder Gegner ärgern. Eigentlich schon in der Hinrunde haben wir das öfter auch gezeigt, aber vor allem jetzt in der Rückrunde müssen wir das einfach wieder weitermachen. Und da bin ich mir sicher, dass wir auch bei Hertha vor viel Problemen sorgen können. Und wir haben gegen die Top-Mannschaft und Hertha ist genau aus Verein natürlich auch, als Name her, eine Top-Mannschaft und spielt vielleicht jetzt nicht oben damit in diese Top 3, 5 oder was dann auch. Aber ich glaube, alle haben trotzdem das Gefühl bei Hertha, dass es so ein Verein ist, die aufsteigen müssen und die auch oben da mitspielen müssen. Und von daher glaube ich, hat jeder einfach Bock darauf und wird schon was, glaube ich.
Schlussfrage von mir. Gibt es einen speziellen Osterbrauch bei dir oder einen niederländischen Osterbrauch? Weil wir haben ja jetzt bald Ostern.
Ja, da muss ich leider sagen, dass meine Familie dann abreist, weil dann die Große bei mir Ferien hat, also hier in Sachsen. Jetzt war es, glaube ich, diese Woche ist es, glaube ich, im Westen, dass die Ferien hatten oder haben. Nächste Woche ist bei uns und deswegen fahren die dann nach Holland und dann sind die jetzt am Wochenende auch nicht da. Ist vielleicht auch zu spät, natürlich 2030, aber ich glaube, die wären vielleicht noch gekommen, wenn die hier wären. Aber ja, also dann bin ich alleine. Also vielleicht mit den Jungs hier was machen, aber die Familie ist da in Holland und die wird dort, genau wie in Deutschland, glaube ich, die meisten dann Eiern suchen so draußen. Und das werden die Kinder noch machen.
Hast du sturmfrei, viel Spaß.
Genau. Auch mal gut manchmal.
Letzte Sache noch, du warst im Kino. Ein Sommer in Italien, WM 1990. Gab's Popcorn?
Hallo, Trainingsvorbereitung.
Ach so, kein Popcorn. Hast die Popcorn-Bilder mit Sidney Sweeney gesehen? Hast du auch nie gesehen. Wie war der Film?
Ich habe Maiswaffel gegessen.
Ach Gott.
Ja, ich wusste, dass dir das nochmal die Freude ins Gesicht zaubert. Der Film war echt schön, würde ich sagen. Also der Erkenntnisgewinn hält sich in Grenzen.
Ich glaube, wir sind Weltmeister geworden, oder? 1990. Also die Dramatik muss man dann jetzt nicht mal besonders aufbauen.
Nee, das ist praktisch so ein chronologischer Verlauf. Hm. Aber wüsstest du, wer der dritte Gruppengegner war? Das erste Spiel ist
legendär. Na klar. Jugoslawien, Vereinigte Arabische Emirate und dann Kolumbien. Und gegen Kolumbien nur unentschieden 1-1. Mit Valderrama und Higita.
Richtig. Und du besteckst, als wärst du am Sonntag im Kino gewesen.
Ja, das, also die WM, das war... Für mich ist das immer noch die mitschönste Weltmeisterschaft. Ja. Geil.
Das kommt in dem Film richtig rüber. Mein Aha-Erlebnis war, wie nah Fans 1990 dem Profifußball, und das sage ich bewusst so allgemein, wie nah die da noch dran waren und wie sich das in den letzten 35 Jahren entwickelt hat. Ja. Wie groß die Distanz geworden ist, wie sehr sich der Fußball zurückgezogen hat und abgeschirmt hat von seinen Fans. Das ist toll zu sehen in diesem WM-Film. Auch tolle Aufnahmen und eben auch nur den einen oder anderen Einblick, den man so noch nicht hatte. Mein zweites Aha-Erlebnis aus sportlicher Sicht, wie wichtig Andi Brehme damals für diese Mannschaft war. Das hatte ich so nicht gewusst. Das ist ja der Torschütze des Finaltreffers gegen Argentinien, so weit, so gut. Aber auf dem Weg dahin, und der ist ja inzwischen auch verstorben, Andi Brehme, wie ergriffen auch Lothar Matthäus und auch Thomas Hessler da über den Andi Brehme gesprochen haben, da hat es mir selber echt die Gänsehaut über den Körper gezogen. Das war wirklich mein Aha-Erlebnis, so informativ in dem Film. Ansonsten, wie gesagt, schöne Bilder, schöne Erlebnisse. Liddy, Pialetbarski, immer witzig. Franz Beckenbauer, auch sehr interessant, so seine Rolle als Teamchef. Also kann man sich angucken, ist ein schöner Nostalgie-Trip.
Herrlich. Und wie gesagt, 1990 sowieso ein besonderes Jahr. Das Land sollte eins werden. Und das hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt, die ganze Geschichte Ost und West. Und wenn du dir jetzt überlegst, 35 Jahre später gibt es Verbandsoffizielle in höheren Positionen, die versuchen, den Osten zu zerteilen. Stichwort Regionalliga. Also da kriege ich das kalte Grausen. Da läuft es mir kalte Schulter runter, aber was das Negative betrifft.
Das ist das ganze Gegenteil von Gänsehaut. Auch da bin ich voll bei dir. Du spielst ja an auf die Regionalliga-Reform, dass jetzt nicht etwa nach dem Kompassmodell 4 Regionalligen gebildet werden, sondern so ein Regionenmodell, was rein zufällig dazu führen würde, dass der Nordostdeutsche Fußballverband sich in 2 Teile teilen müsste und was rein zufällig dazu führt, dass die beiden Verbände, von denen das initiiert ist, dass die so bleiben, wie sie sind, dass die sich gar nicht verändern müssen. Und da denke ich wieder, auch Freunde, das sind ein bisschen viel Zufälle und das ist mir ein bisschen zu, oh, das wäre doch vielleicht auch eine gute Lösung. Ich kann nur hoffen, weiß ich gar nicht, wie da die Regularien sind, da die Vereine ja auch befragt werden und die Mehrheit, die übergroße Mehrheit für dieses Kompassmodell ist, nachdem diese vier Regionalligen eben nach einer gewissen territorialen Zugehörigkeit und Fahrtstrecken ja den vier Staffeln zugeordnet werden, dass die sich am Ende durchsetzen, schon alleine für die Unverfrorenheit dieses andere Modell vorzuschlagen, was Kompromissbereitschaft von allen verlangt, nur von den beiden nicht, die von Anfang an dagegen waren, nämlich der Bayerische und der Westdeutsche Fußballverband. Also das ist wirklich, das ist wirklich der Gipfel.
Ja. Tino, viel Spaß an der Ostsee, aber wir sehen uns zuvor noch zweimal. Wir sehen uns am Samstag bei Dynamo gegen Hertha und zuvor auch schon Gründonnerstag beim ewigen Handball-Zweitligisten beim HC Elbflorenz, der es auch weiter schaffen wird, in der zweiten Handball-Bundesliga zu spielen. Die wollen nicht aufsteigen, die bleiben schön in der zweiten Liga.
Das lasse ich jetzt eigentlich ungern so unkommentiert stehen, aber Jens, das lassen wir mal so. Wir sehen uns am Donnerstag in der Halle und da spricht der enttäuschte Hallensprecher draus und die Enttäuschung teile ich mit dir. Aber das Glas ist immer noch halb voll, Jens.
Naja.
Abgerechnet wird meines Wissens am 6. Juni in der zweiten Handball-Bundesliga. Noch ist nicht aller Tage Abend. Der Osterhase war noch nie der Weihnachtsmann. Und mehr Durchhalteparolen fallen mir jetzt ehrlicherweise erstmal nicht ein. Am Ende müssen es die Jungs doch wieder auf dem Spielfeld richten. Sei es in der Halle oder eben auch auf dem Grünrasen. Das war das Wort zum Osterfest jetzt.
Die Chancen, dass die Sportgemeinschaft in der Klasse bleibt, sind um einiges größer, als dass der HC Elbflorenz doch noch aufsteigt.
Amen. Bis nächste Woche.
Tschüss. Frohe Ostern.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.